Hallo und herzlich willkommen bei Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlove und auch heute gibt es wieder eine neue Ausgabe hier in unserer nicht abreißen wollenden Gesprächsserie rund um die Raumfahrt, in der wir schon so einige Aspekte vorgestellt haben, vor allem sehr viel Projekte, die sich so außerhalb und im Orbit befunden haben. Heute wollen wir mal einen ganz anderen Aspekt der Raumfahrtforschung vorstellen, der sich nicht ganz so weit in den Weltraum vorwagt, aber nicht weniger wichtig ist. Konkret geht es hier um das Projekt SOFIA, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Was den schönen Vorteil hat, dass es sich auf Deutsch und auf Englisch genauso abkürzt, nämlich SOFIA. Und um darüber kenntnisreiche Auskunft zu erhalten, begrüße ich Alois Himmes. Hallo, schönen guten Tag.
Danke, Herr Pritlove. Tag, liebe Hörer.
Ja, Ihres Zeichens wissenschaftlicher Mitarbeiter im DLR hier am Standort in Bonn, wo ich das erste Mal bin hier in dieser Serie. Aber nebenbei auch Projektleiter des SOFIA-Projektes, richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja, Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Das ist natürlich jetzt erstmal ein langes Ding. Konkret verbirgt sich dahinter ein Flugzeug tatsächlich, was mit einem Teleskop ausgestattet ist. Das ist ja eigentlich was Ungewöhnliches, oder?
Das ist in der Tat ungewöhnlich. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es sowas gibt, sondern es basiert auf Vorgängermodellen. Der Grund, warum man ein Flugzeug für astronomische Forschungen verwendet, ist der, dass das Flugzeug in Höhen oberhalb des Wasserdampfs der irdischen Atmosphäre fliegen kann und dass man mit einem Teleskop, was an Bord ist, dann die Infrarotstrahlung im Weltall messen kann. Mhm. Das kann man natürlich auch mit Satelliten machen und sogar noch deutlich besser, weil die halt völlig aus der Atmosphäre raus sind und im Weltall auch das Teleskop selber sehr kalt gekühlt werden kann und damit die eigene Wärmestrahlung nicht störend auf die Wärmestrahlung der astronomischen Objekte wirkt, die man beobachten möchte. Aber mit SOFIA ist man schon so hoch, dass eben dieser Wasserdampf, der auf der Erdoberfläche fast sämtliche Infrarotstrahlung blockiert, die kommt also gar nicht bis auf den Erdboden. Und selbst in hochgelegenen Observatorien in chilenischen Anden oder auf Hawaii mit 4 Kilometern ist immer noch Wasserdampf da, der viele Linien absorbiert. Und man hat also einen sehr verwaschenen, verschwommenen Blick ins Weltall in diesen Höhen. Ja, warum geht man da nicht gleich ins Weltall, ne, wenn es da doch noch besser ist? Das ist einmal eine Kostenfrage. Es ist sehr viel teurer, so ein Observatorium im Weltall. Wenn es kryogen, also auf absolut niedrige Temperaturen mit flüssigem Helium gekühlt wird, muss man das so machen, dass dieses Helium langsam verdampft und nach 3-4 Jahren ist der Heliumvorrat verbraucht und dann sind diese Observatorien im Weltall in der Regel nutzlos. Sie sind auch heutzutage weit vom Erdorbit entfernt, lassen sich also nicht warten und wieder füllen mit diesen kryogenen Kühlmitteln. Das Hubble Space Teleskop ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man Weltraumobservatorien auch warten und auch verbessern kann und neue Instrumente hochbringen kann. Aber das Folgeobservatorium, das James Webb, was die NASA gerade entwickelt mit einem 6-Meter-Spiegel, wird also in weit entfernten Orbit von der Erde sein und ist also dann nicht mehr zugänglich. Und zu einer Wartungsmission mit einem Shuttle hat man sehr schnell $500 Milliarden zusammen. Das heißt, Weltraumobservatorien haben eine lange Vorlaufzeit auch und sind begrenzt von der Zeit her einsetzbar. Während SOFIA angedacht ist, über einen Zeitraum von 20 Jahren Wissenschaft zu machen und es landet nach jeder Beobachtung am frühen Morgen wieder, kann gewartet werden, man kann die Instrumente wechseln und man kann vor allen Dingen auch immer allerneueste Instrumente alle paar Jahre anbringen, sodass man immer auf dem neuesten Stand der Detektortechnologie ist.
Das heißt, die Idee hier ist eigentlich so eine Art Kompromiss zu finden aus dem optimalen Standort, der natürlich erstrebenswert ist, weil klar, umso toller, desto toller. Ja, aber auf der anderen Seite steigt der Preis auch mit jedem Meter, den man weiter von der Erde weg sein möchte, eben durch diese genannten Gründe, also Initialkosten, Planungskosten, Transportkosten, Wartungskosten etc. Und auch immer mit dieser Gefahr, dass es irgendwann halt sich gar nicht mehr tragen lässt und dann einfach weg ist. Und dann muss man halt einfach mal die Anzahl der Tage, die es gelaufen ist, teilen durch die Kosten und dann,
ja,
naja, dann wird es teuer, ne?
Also,
beziehungsweise man muss es andersrum teilen.
Das sollte ich gleich am Anfang sagen. Also Sophia ist nicht billig in dem Sinne. Oder
ja.
Es ist auch schon sehr teuer, weil gerade auch heutzutage die Kerosinkosten, haben wir gesehen, sind extrem gestiegen. Also wir hatten zu Beginn des Projekts noch mit $1 pro Gallone an Treibstoffkosten gerechnet. Mittlerweile sind es 3, 3,5 manchmal. Also man braucht schon eine große Betriebsmannschaft am Boden, um so ein Flugzeug ständig zu warten und auch regelmäßig zu fliegen. Also es ist deutlich teurer als ein bodengebundenes Teleskop. Das ist auf jeden Fall so. Und es ist in der Tat ein Kompromiss zwischen den bodengebundenen Teleskopen, die eben nur eine begrenzte Sicht ins Weltall haben, weil die irdische Atmosphäre doch sehr stark viele Bereiche abblockt, und den Weltraumobservatorien. Der wesentliche Aspekt, denke ich, sind gar nicht mal, dass es sehr viel preiswerter ist als ein, es ist preiswerter, aber nicht sehr viel preiswerter als ein Weltraumobservatorium. Insbesondere ein Weltraumobservatorium kann, wenn es weit genug von der Erde weg ist, 24 Stunden rund um die Uhr beobachten. Mit Sophia können Sie 10 Stunden in der Nacht fliegen und dann müssen Sie wieder landen, und Sie können nicht jeden Tag fliegen. Also das ist, man kommt auf vielleicht 1000 Wissenschaftsstunden pro Jahr in der Endausbaustufe, wenn alles mal perfekt funktioniert. Und da sind Weltraumobservatorien deutlich, haben deutlich mehr Beobachtungszeit. Aber wie eingangs schon erwähnt, oft sind sie eben nach 3, 4 Jahren tot und können nicht mehr genutzt werden. Und dann ist diese schöne Investition im Weltall perdu. Und der eigentliche Vorteil bei Sophia ist, dass man wirklich neu entwickelte Technologien, und Wissenschaftler sind ja immer sehr schnell damit, noch einen besseren Detektor, noch einen besseren CCD-Chip zu entwickeln. Man sieht ja diese Entwicklung bei den Kameras, CCD-Kameras, die es heutzutage gibt, wie schnell es da immer wieder neue Modelle gibt. Und die kann ich sehr schnell nach 3, 4 Jahren Entwicklungszeit auf Sophia einsetzen. Bei einem Satelliten brauche ich 15 Jahre oder sowas.
Ja, das heißt, man ist einfach näher am technologischen Fortschritt.
Richtig, man ist näher am technologischen Fortschritt. Man kann die allerneuesten Detektoren einsetzen. Das Beispiel, zurzeit fliegt das Herschel-Observatorium der ESA. Das ist von der Konzeption her vergleichbar mit Sophia. Es beobachtet auch im infraroten und sogenannten Submillimeterbereich. Und das ist für 3 Jahre angelegt. Und das sieht auch so aus, als wenn das Kühlmittel genau diese 3 Jahre hält. Und das hat aber Instrumente an Bord, die durchaus vergleichbar sind mit denen, die bei Sophia jetzt an Bord sind. Aber die jetzt bei Sophia an Bord sind, sind einfach 10 Jahre fortschrittlicher oder 5 Jahre fortschrittlicher schon. Und gleichen dadurch zum Teil die immer noch etwas schlechteren Bedingungen in der Atmosphäre schon wieder aus, weil sie einfach, ja, entweder eine größere Bildfläche haben oder mehr Pixel. Sie kennen das von den CCDs. Die ersten CCD-Kameras hatten, weiß ich nicht, 100.000 Pixel, dann war es 1 Million, jetzt ist man bei 5, 8. Und so geht auch die Entwicklung im Infrarotbereich weiter.
Beziehungsweise auch generell in der Elektronik.
Generell
ist ja immer noch in einer sehr dynamischen Phase der technologischen Entwicklung überhaupt. Ja. Und das macht an der Stelle nicht. Bevor wir jetzt vielleicht weiter ins Detail gehen, würde ich das ganz gerne nochmal so ein bisschen von hinten aufrollen und überhaupt erstmal so mich an die Frage rantasten, warum macht man das eigentlich überhaupt? Und bevor wir das vielleicht machen, auch nochmal so ein bisschen die Frage, was ist denn so Ihr Weg überhaupt so in diesen Bereich? Also mit welcher Grundausbildung sind Sie denn überhaupt beim DLR gelandet?
Ja, das war nicht von Kindheit an geplant, wie in den seltensten Fällen. Ich komme vom platten Land, wo der Begriff DLR und so weiter kein Thema war. Bin aber quasi indirekt mit Flugzeugen groß geworden, da ich in der Nähe eines Militärflughafens der britischen Rheinarmee aufgewachsen bin, und quasi mein erstes Motorengeräusch waren Düsentriebwerke, irgendwann Mitte der 50er Jahre. Und hatte dann also immer Interesse für die Luftfahrt und weniger für die Raumfahrt. Und habe dann auch während meiner Gymnasialzeit hatte ich die Möglichkeit, die letzten 3 Jahre auf einem naturwissenschaftlichen Zweig zu verbringen. Also Naturwissenschaften haben mich dann immer interessiert. Und habe nach dem Abitur dann aber nicht jetzt als Ingenieur, Luft- und Raumfahrtingenieur oder Maschinenbau oder sonst was in der Richtung studiert, sondern mich hat dann auch zu den Flugzeugen, man guckt mal zum Himmel und wenn es dann dunkel wird, sieht man dann die Sterne. Also mich hat die Astronomie immer sehr früh fasziniert, als Kind schon. Und da habe ich gedacht, ja, das muss ich auch studieren. Und man macht sich dann wenig Gedanken, wie man das später beruflich verwerten kann. Also habe dann nach dem Abitur dann hier in Bonn Physik und Astronomie studiert und ja, man hat irgendwie, man denkt, ja, vielleicht kann man auch im Universitätsbetrieb oder Max-Planck-Gesellschaft irgendwo im Institut unterkommen und kann diese Forschung ewig weitermachen. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr Studenten, als nachher Stellen frei sind. Und gerade in den 70er Jahren war es so, dass viele Stellen schon besetzt waren, anders zum Teil als heute. Und vielleicht war ich auch nicht schlau genug, um halt die wissenschaftliche Karriere fortzusetzen. Und dann irgendwann muss man auch an seine Familie denken, schauen, wie man Geld verdient, so dass ich dann in Mitte 86 hier beim DLR gelandet bin. Das war eigentlich auch ein Zufall. Also es gab zwischen Köln und Bonn, wo man studiert, und Köln-Porz, wo das DLR ist, halt immer Verbindungen. Und einer von meinen Professoren hatte auch Projekte übers DLR, wo er mit Höhenforschungsraketen gearbeitet hat. Und da kam dann der Kontakt zustande und dann war da eine Stelle frei, habe ich mich beworben und wurde dann da auch genommen. Das heißt, meine erste Aufgabe war, im Bereich mit Höhenforschungsraketen zu arbeiten. Höhenforschungsraketen sind Raketen, die zum Beispiel in den skandinavischen Ländern am Polarkreis gestartet werden, zwischen 100 und 1000 Kilometer hochfliegen, ihre Beobachtung machen und dann wieder runterfallen, entweder ins Wasser, wo sie verschwinden, oder am Fallschirm, und wo die Instrumente geborgen werden können. Mhm. Das ist also auch so ein Bereich, wo man sehr schnell die wissenschaftlichen Ergebnisse hat. Also eine sehr schöne Gelegenheit eigentlich für Doktoranden, Diplomanden, dort mitzuarbeiten. Also es gibt viele Doktorarbeiten in dem Bereich, wo die Doktorarbeit wird das Instrument entwickelt, gebaut, man fliegt mit der Höhenforschungsrakete, am nächsten Tag hat man die wissenschaftlichen Ergebnisse, man wertet sie aus, publiziert die.
Das ist sehr schnell.
Das ist sehr schnell.
Warum macht man das eigentlich im Polarkreis vor allem?
Das ist der Hintergrund, weil die eine der Zielrichtungen zum Beispiel die Polarlichter sind, die dort auftreten. Und der andere Hintergrund ist, man ist weit weg von bevölkerten Gebieten. Da gibt es Riesengebiete, die sind
leer, ja.
Und da kann man Raketen schießen. Also im Zweiten Weltkrieg hat man noch in Peenemünde Raketen geschossen. Das glaube ich nicht, dass das heute noch funktionieren würde.
Da nicht so ganz kompatibel
zu viele
mit
Touristen
den,
und sonst was. Und das würde also nicht gehen. Es gibt andere Startplätze für diese Raketen, sind mitten in der australischen Wüste oder oft auch an Küstenstreifen gelegen, wo man aufs Meer hinausschießt. Und da stört das eigentlich auch keinen.
Ja.
Die Schifffahrt wird gewarnt, aber Sie können ja mal versuchen, mit so einer Rakete ein Schiff zu treffen. Das ist aussichtslos. Ja, das war mein Hintergrund, wie ich zum DLR gekommen bin. Aber schon gleich in der ersten Woche, also mein eigentliches Aufgabengebiet, für das ich eingestellt wurde, waren diese Zuwendung, die Betreuung von Wissenschaftlern, das Geld, was die brauchen, um ihre Instrumente zu entwickeln, im Höhenforschungsraketenbereich. Aber gleich in der ersten Woche hatte mein damaliger Chef mir einen dünnen Aktenordner auf den Tisch geknallt. Da stand Sophia drauf und er sagte, Himmels, Sie sind Astronomen, Sie wissen, was das ist. Wir haben gerade angefangen, hier eine Kooperation mit NASA aufzubauen, das ist auch was für Sie. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das war. Und aus diesem dünnen Aktenordner von, weiß ich nicht, 100 Seiten sind inzwischen mehrere Tonnen Papier. Also ich glaube, wir haben mehr Papier. In jedem Raumfahrtprojekt wird oder
und mehrere Tonnen Metall vor allem, weil das Ding existiert ja jetzt mittlerweile auch.
Das existiert, aber es wird in der Regel mehr Gewicht an Papier produziert als an Hardware.
Ein Missverhältnis.
Trotz moderner
Computer, das papierlose und so weiter, Büro hat auch in der Astronomie noch nicht Einzug gehalten.
Richtig, ja.
Gut, aber warum Infrarot?
Warum Infrarot? Ja, also die moderne Astronomie ist ja von den frühen Anfängen, hat man Sterne beobachtet, wo sie stehen, und hat im Optischen beobachtet, was sie so, wie das Licht auf die Erde kommt, hat man in seine spektralen Bestandteile zerlegt. Ich denke, die meisten Hörer wissen, dass weißes Licht eigentlich nicht gibt, sondern dass sich aus vielen Regenbogenspektren zusammensetzt und dass sich
das, was man halt sieht, dass wenn der Regenbogen infolge des Aufbrechens durch die Wassertropfen das wieder zeigt.
Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass bestimmte Elemente und Moleküle im Weltall nicht auch bestimmte Linien aussenden, die ganz schmalbandige Linien, die sich als schwarze Streifen quasi in diesem Regenbogen dann zeigen und die sehr charakteristisch sind für ein bestimmtes Molekül, für einen bestimmten Rotationsübergang eines Moleküls, für die bestimmte
Bewegung. Also schwarze Streifen, weil eine Absorption vorliegt. Genau. Das heißt, das Licht trifft mehr oder weniger gleichmäßig verteilt auf und das Material, die Masse nimmt einfach bestimmte Bereiche raus. Und wenn man das dann halt misst,
zum Beispiel
dann sieht man, was es ist.
Das Sonnenlicht, was aus dem Sonneninnern kommt, trifft zum Beispiel in der Atmosphäre der Sonne auf Eisenatome oder auch ionisierte Eisenatome und die absorbieren einen Teil dieses Lichtes, absorbieren es, sodass es abgeschwächt wird und sich deswegen als schwarzer Streifen im Spektrum sichtbar wird, weil das Licht ist weg, es kommt eben nicht mehr an, es ist in dem Eisen absorbiert. Umgekehrt gibt es auch Emissionslinien, also Linien, die, wenn ein Atommolekül selber was abstrahlt, dann sehe ich das als helle Linie. Also das ist immer, habe ich Hintergrundstrahlung und Elemente davor, dann wird das Licht blockiert und ich sehe, das Licht, was fehlt, kann nur deswegen fehlen, weil ein bestimmtes Atom im Vordergrund steht und es absorbiert. Oder ich sehe starke Emissionslinien, die sich eben als sehr helles Band in einem Spektrum zeigen. Mhm. Und diese Information kommt auf der Erde eben nur im Optischen an, das, was wir auch im Visuellen mit dem Auge sehen. Und es hat sich dann sehr schnell oder nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gezeigt, nachdem man also Röntgentechnologien entwickelt hat oder im Zweiten Weltkrieg hat man diese Radartechnologie zu militärischen Zwecken halt entwickelt. Und man hat dann festgestellt, dass dort auch Störgeräusche aus dem Weltall kommen. Hat man gesagt, Störgeräusche, ne, müssen wir unterdrücken. Aber sehr schnell waren dann die Astronomen dabei und haben gesagt, das sind ja gar keine Störgeräusche, da kommt irgendwas aus dem Weltall, das müssen wir untersuchen. Mhm. Also der Radiobereich war eigentlich derjenige Bereich, wo man, glaube ich, am ehesten gesehen hat, dass Sterne und Galaxien und Staubwolken eben nicht nur im optischen Photonen aussenden, sondern auch im Radiobereich. Und dann hatte man die ersten kleineren Höhenforschungsraketen hochgeschickt, die so 100, 150 Kilometer hochgingen. Und die haben dann auch Röntgenstrahlung gemessen, die aus dem Weltall kam. Also dann war eigentlich klar, dass diese astronomischen Objekte, Sterne, Sonnen, Planeten, Molekülwolken, Galaxien in einem breiten Spektrum abstrahlen, das weit über das menschliche Auge hinausgeht. Und in diesen anderen Spektralbereichen noch sehr, sehr viel mehr Informationen sind, als wenn wir nur das Optische betrachten. Das heißt, die moderne Astronomie ist eine Breitbandastronomie. Sie können heutzutage selten noch Fortschritte erzielen, indem sie nur in einem Wellenlängenbereich schauen, sondern man nimmt dann die Daten von Röntgenobservatorien, die nur im Weltall funktionieren, Infrarot, optisch, Radiobereich, Teilchenstrahlung und versucht ein Gesamtbild davon zu bekommen. Ihre Frage war speziell nach dem Infrarot. Infrarot ist Wärmestrahlung, die eben auch nicht bis auf den Erdboden vordringt, nur zum geringen Teil. Und da hat sich gezeigt, dass gerade in den Gebieten, in denen Sterne neu entstehen, das heutige Verständnis ist so, dass das Weltall vor circa 13 bis 15 Milliarden durch den berühmten Urknall, das ist die Theorie, entstanden ist und nach anfänglichen Phase eben nur aus Wasserstoff und Helium bestand, sich dort erste Sterne gebildet haben und in diesen Sternen dann nukleare Prozesse ablaufen, wie in einem Kernreaktor und während dieses Prozesses andere Atome entstehen, andere Elemente entstehen, wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff bis hin zu Eisen. Und dass am Ende der Lebenszeit eines solchen Sterns, wenn er groß genug ist und als Supernova explodiert, dann auch die über das Eisen hinausgehenden Elemente in dieser Explosion gebildet werden, wie zum Beispiel Uran, Blei.
Gold,
Silber, genau.
Also ohne Supernova kein Gold.
Ohne Supernova kein Gold und ohne Supernovae und Sternentstehung auch keine Menschen, kein Leben. Weil nur aus Wasserstoff und Helium können sie uns nicht zusammenbauen. Wir brauchen im Wesentlichen Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, und noch etliches andere. Und das hat sich dann gezeigt, dass diese explodierenden Sterne dieses Material auswerfen. was sich mit dem ursprünglichen Material vermischt und dann Staub, Gas, Molekül, Wolken bildet, so richtig dreckige Wolken. Wenn Sie so über Raffinerien schauen, da passiert Ähnliches. Und diese Molekülwolken, die strahlen einen Großteil ihrer Energie eben im Infrarotbereich ab. Das hat mit ihrer Temperatur zu tun, mit den Vorgängen, die sich dort abspielen. Und wenn Sie mit einem optischen Gerät auf so eine Molekülwolke schauen, schauen Sie auf die Oberfläche. Und wenn Sie im Infrarotbereich reinschauen, können Sie sehr viel tiefer reinschauen. Das hat damit zu tun, wenn die Objekte, die Sie beobachten, wenn die in der gleichen Größenordnung liegen wie die Wellenlänge, mit der Sie beobachten, dann wird dieses Licht absorbiert. Wenn aber die Wellenlänge größer ist als die Objekte, die Sie beobachten wollen, also kleine Staubmoleküle und ihre Wellenlänge ist größer,
ja,
dann können Sie an denen sozusagen vorbeischauen, immer tiefer reinschauen. Und je langwelliger das Infrarot ist, umso tiefer können Sie in solche Molekülwolken reinschauen, bis tief in den Kern, wo vielleicht der eigentliche Prozess der Sternentstehung gerade begonnen hat. Das heißt, am Anfang, wenn dort im Zentrum ein Stern entsteht, ist die ehemalige Molekülwolke noch als Kokon um dieses neu entstehende Sternplanetengebiet drumherum. Und die Strahlung dieser Sterne kommt noch gar nicht durch. Das heißt, erst wenn der Stern wirklich sein thermonukleares Brennen begonnen hat und sich sozusagen durchbrennt durch seine ehemalige Hülle, dann sieht man das auch im Optischen.
Das heißt, verstehe ich das richtig? Also Infrarot ist quasi ideal, um jetzt in die Wolken reinzuschauen, in denen sich Sterne erst entwickeln. Aber ja, in dem Moment, wo sie dann wirklich anfangen zu brennen, dann kann man jetzt auch nicht in den Stern hineinschauen.
Nein,
oder
in den Stern,
das geht nicht mehr.
Der ist dann, die Oberfläche ist so heiß, das ist dann wie die Sonne. Sie können bis auf die Oberfläche schauen, Sie können die Sonne im Röntgenbereich beobachten, dann sehen Sie aber auch nur ganz wenig, also bis auf die Oberfläche, weil das dann sofort absorbiert wird. Das ist Röntgenstrahlung, die Sie beim Arzt bekommen, ist ja so, dass sich das medizinische Personal und Sie selber auch durch Blei abschirmen. Das geht also sehr schnell, dass das dann nicht durchkommt.
Ja. Und warum ist das so interessant, in diese Sternentstehungswolken reinzuschauen?
Ja, die Astronomen möchten verstehen, wie dieser ganze Prozess im Detail abläuft. Also ich glaube, im Groben ist es heutzutage relativ klar, wie das vonstatten geht. Man hat eben diese riesen Molekülwolken, die sich eben eine Mischung aus von schon verbrauchten Sternen, explodierten Sternen, aus Staub und Gas zusammensetzen, so richtig. Die sind natürlich nach astronomischen Maßstäben relativ dicht, nach menschlichen Maßstäben sind sie unglaublich dünn, aber eben sehr groß. Und die Theorie ist, dass sich diese Molekülwolken entweder unter ihrem Eigengewicht gravitativ langsam zusammenziehen und dichter werden oder durch eine Supernova-Explosion in der Nachbarschaft, durch den Gasdruck dieser Explosion, den Schock, den diese Explosionen auslösen, auch angestoßen wird, zusammengedrückt zu werden. Ja. Und wenn Sie erstmal eine bestimmte Masse haben, dann fängt die an, unter ihrem Eigengewicht langsam zu
zusammenzufallen.
Dem stehen halt Prozesse entgegen, wenn Dinge so zusammenfallen, also wenn Sie sehen, wie in der Badewanne das Wasser abläuft durch das zentrale Abflussloch, dann fängt es an zu rotieren. Und das ist in diesen Molekülwolken ähnlich. Wenn die anfangen zusammenzufallen, wird diese Rotation immer schneller, wie bei so einer prima Ballerina auf dem Eis, wenn sie ihre Arme anzieht. Mhm. Und irgendwann ist die Rotation so schnell, dass sie diese Anziehungskraft, diese gravitative Anziehungskraft ausgleicht und dann würde nichts mehr passieren. Mhm. Gleichzeitig heizt sich das Ganze auf, dadurch, dass es, wenn Sie Ihren Fahrradreifen aufpumpen mit der Luftpumpe und Sie komprimieren die Luft, wird sie warm. Und heißer und heißer. Und so ist das da auch. Und auch das wirkt der weiteren Kontraktion entgegen. Das heißt, Sie haben zwei Probleme bei der Sternentstehung. Mindestens, wahrscheinlich gibt es noch viele mehr. Einmal, wie kriege ich diesen Drehimpuls, diese Rotation, Drehimpuls genannte Energie weg? Und wie kriege ich die Wärme weg? Und die Wärme strahlt eben im Infrarotbereich, kann sie abgestrahlt werden. Dadurch führe ich die Wärme raus, diese Molekülwolke kühlt und kann sich weiter kontrahieren. Und diese Rotation kriege ich zum Teil durch Reibungseffekte, durch Fragmentation dieser Wolken, und durch Turbulenz und so weiter. Und das macht es gerade im Infrarotbereich so wichtig. sich die Details dieser Sternentstehung anzuschauen. Wie gesagt, das grobe Szenario ist, glaube ich, unstrittig, aber was sind die wesentlichen Details? Warum entstehen manchmal Einzelsterne? Warum entstehen manchmal Doppelsterne oder ganze Sternhaufen? Und dazu muss man sehr detailliert in diese Wolken reinschauen, in die Anfänge dieser Geschichten, aber auch den ganzen Prozess begleiten. Und es gibt eine ganz prominente Linie, Kohlenmonoxid, CO, die bei 159 Mikrometer, glaube ich, sind es, eine sehr stark Wärmestrahlung abgibt. Das heißt, dieses Molekül wird durch Stöße, also Wärme ist ja eigentlich nur Bewegung von Molekülen, durch die Stöße in dieser Wolke heizt es sich quasi auf und strahlt dann diese Energie, die es durch einen Stoß bekommen hat, in Form von Infrarotstrahlung ab. Das heißt, ein sehr effizienter Kühlmechanismus. Mhm. Und deswegen ist das eine sehr interessante Linie, die wir Astronomen gerne beobachten wollen. Und was sie dann zusätzlich machen, man macht eben nicht nur Bilder mit Kameras, sondern man untersucht auch die durch das Spektrometer, durch die spektrale Verteilung, gibt es ja diese Rot- und Blauverschiebungen, die man hat. Das kennt man ja von den Martinshörnern, diese Veränderungen der Wellenlänge.
Also höherer Ton, wenn es auf einen zukommt, tieferer genau, Ton, wenn es wegfährt.
Richtig, genau. Und das ist ja eine Information über die Geschwindigkeit, mit der dieses Gaselement, Staubmoleküle, Wolkenelement auf mich zu oder von mir zukommt oder von mir wegfliegt. Und wenn ich das sehr detailliert untersuchen kann mit hoher Genauigkeit, kann ich dort Genauigkeiten von besser als einem Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeiten, was sehr wenig ist im Weltall, ja. Da gibt es also schon ganz
andere Geschwindigkeiten.
Kriege ich sehr gute Informationen über die Dynamik dieser Wolke. Ich scanne die ganze Wolke durch und sehe unterschiedliche Geschwindigkeiten. Kann daraus über die Rotation der Wolke meine Schlüsse ziehen, über turbulente Bewegungen dort. Das heißt, ich bekomme nicht nur Informationen über die Dichte, die in dieser Wolke und über die elementare Zusammensetzung, sondern auch, wie sich die ganzen einzelnen Blöckchen dort bewegen. Und das gibt mir sehr gut die ganze Dynamik.
Also die relative Geschichte. Geschwindigkeit innerhalb dieser Wolke, weil ja diese ganzen Galaxien ja im Verhältnis zu uns allein schon durch die Ausdehnung des Universums sich ja mit atemberaubender Geschwindigkeit bewegen und auch von uns wegbewegen.
Ja, mich interessiert nicht die Geschwindigkeit einer Molekülwolke, wo Sternentstehung beginnt als Ganzes, ob sie auf mich zurast oder weg, das ist mir egal, aber wie ist die Dynamik innerhalb der Wolke? Wie bewegt sich das innerhalb der Wolke? Rotiert es sehr stark, expandiert es, kontrahiert es, all das kann ich aus diesen Informationen bekommen.
Ein anderes sehr bekanntes klassisches Feld, teilweise haben wir es jetzt schon angesprochen, Infrarotbeobachtung ist ja auch so die also der Urknall als solche, also die Entdeckung der Hintergrundstrahlung durch Hubble-Teleskop seinerzeit war es doch, ne?
Ja, die Hintergrundstrahlung hat man schon am Boden gemessen. Das war 1953, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren zwei Techniker der Bell Laboratories in New York, die eine große Hornantenne eingerichtet hatten für irgendwelche irdischen Messzwecke und dann auch ein Störsignal irgendwoher kam und gar nicht wussten, was es war. Und dann man gemerkt haben, es kommt aus dem Weltall. Und das waren die Professoren Penzias und Wilson, die dafür den Nobelpreis bekommen haben. Aber was sie dort eigentlich beobachtet hatten, das mussten ihnen andere Astronomen erklären, weil sie waren halt nicht auf diesem Gebiet selber aktiv. Sie haben nur gemerkt, da ist diese Strahlung, sie haben die entdeckt. Und Nobelpreise bekommt man in der Regel für Entdeckungen und nicht für Erklärungen. Mhm. Das, so ist halt der Nobelpreis angelegt.
Ja.
Es ist sehr, sehr selten, dass irgendein theoretischer Astronom einen Nobelpreis bekommt oder ein theoretischer Physiker. Man muss irgendein Teilchen entdecken oder irgendein Phänomen entdecken. Dann bekommt man ihn auch meistens auch erst erst wenn sie tot sind oder nach vielen Jahren.
Oh. Könnte halt ich ja auch nochmal einen kriegen, wenn ich zufällig in irgendwas reinlaufe, ohne es mir erklären zu können.
Ja, das ist also schon lange her. Das misst man auch mehr im Radiobereich. Also das braucht man nicht. Also dazu braucht man im Infrarot nicht unbedingt messen. Der Grund, warum auch im Infrarotbereich man sogenannte extragalaktische Astronomie, also Astronomie außerhalb unserer Milchstraße machen kann, bis eben an den Rand des Urknalls, liegt darin, wie wir vorhin schon gesagt haben, durch diese Rotverschiebung, durch die, wenn ich weit in die Ferne schaue, schaue ich auch weit zurück in die Zeit. Und das Ganze expandiert, das Weltall, durch diesen Urknall. Und je weiter ich zurückschaue, umso höher sind auch die Geschwindigkeiten. Und durch diese hohen Geschwindigkeiten sind die Galaxien, die ersten Galaxien, die vor 13 Milliarden Jahren circa entstanden sind, so schnell, dass sie das optische, dass man das Licht gar nicht, was normal, was sie im optischen abstrahlen, hier auf der Erde im Infrarot, zum Infraroten verschoben ist. Hm. Das heißt, wenn ich Infrarotmessungen mache, also wenn ich im optischen schaue, sehe ich sie gar nicht mehr, weil das Licht ist ins Infrarote verschoben.
Also die Wellen sind sozusagen durch das Wegfliegen der Galaxie, ja, was so eine hohe Geschwindigkeit hat, so, ja, in die Länge gezogen, dass einfach die Frequenzen raus aus dem, richtig, sichtbaren Bereich ins Infrarot, ja, sich verschieben.
Also eine typische Heliumlinie oder Stickstofflinie, die man hier auf der Erde in unserer Galaxis im Sichtbaren sehen würde, sieht man nur noch im Infraroten, weil sie halt rot verschoben ist, wie es so schön heißt. Das heißt, die würde ich mit optischen Teleskopen gar nicht mehr sehen können.
Also die Infrarotastronomie ist so eine ganz wesentliche Komponente der Grundlagenforschung, das kann, ja, man mal so, ja, zusammenfassen.
Ja. Das ist, wie schon mehrfach gesagt, ich kriege eben wesentliche Informationen über das Weltall, indem ich das gesamte Wellenlängenspektrum betrachte. Das geht vom Radiobereich über das optische Infrarot, Röntgen, Gamma-Bereich bis zu der Teilchenstrahlung, die aus dem Weltall kommt. Mhm. Und da ist das Infrarotspektrum ein sehr wesentliches, weil es viele interessante Informationen enthält, gerade im molekularen Bereich. Also man hat im Weltall die kuriosesten Moleküle entdeckt, Essigsäure oder Ameisensäure und ganz exotische Sachen, wo man dann auf der Erde, also man beobachtet Spektren, die man auf der Erde noch gar nicht gesehen hat. Man weiß also nicht immer, was ich da eigentlich beobachtet habe. Man muss dann rechnen, was könnte es sein? Und dann muss man ins Labor gehen, ein Chemielabor, und genau dieses Element oder dieses Molekül zusammenbasteln und schauen, strahlt das genau so mit dieser Charakteristik ab. Also oft ist es so, dass man erst im Labor nachher verifizieren kann, was man genau für eine Linie beobachtet hat.
Weil das sich ja einfach hier so auf der Welt nicht befindet oder zumindest als, ja, solches noch nicht entdeckt nicht oder untersucht wurde.
Oder befindet vielleicht schon. Dazu muss man sagen, gerade bei Molekülen, diese Linien entstehen dadurch, dass diese Moleküle die Atome im Molekül gegeneinander schwingen oder das ganze Molekül rotiert. Und da gibt es sehr viele Anregungsstufen. Also wenn es ein bisschen schneller rotiert, dann kann es von einem schnellen Rotationszustand dann langsam runterfallen. Dabei strahlt es eine bestimmte Linie ab. Und nun gibt es sehr hoch angeregte Moleküle, die auf der Erde so gar nicht existieren, weil hier die Dichte viel zu groß ist. Im Weltall ist die Dichte trotz, also immer wenn die Astronomen von dichten Molekülwolken sprechen, ist das immer noch unendlich, nach unseren Vorstellungen, unendlich dünn. Und da kann so ein Molekül auch länger leben, bevor es in den Zustand wieder runterfällt und dann diese Strahlung, charakteristische Strahlung abgibt. Und das sagt sehr viel über die Temperatur in so einer Wolke aus. Temperatur, Dichte hängen da, lassen sich über diese Parameter sehr gut festlegen. Also man hat quasi so ein Fernwärmemessgerät.
Astronomische Fernwärme.
Ja, nicht Fernwärme, aber Messgerät, Thermometer. Ja. Ne? Also
das ist ja Fernwärme. So, man spürt sie nicht unbedingt, ja, auf der Haut, aber sie kommt ja, an, sonst könnte man sie nicht beobachten.
Ja, die Wärme, die von der Sonne kommt, ist, spürt man auf der Haut. Das ist Wärmestrahlung. Ja. Also es hat sich ja gezeigt, dass, oder wie üblich, also die Entwicklung, die in der Grundlagenphysik, in der Astronomie gemacht wird, hat ja auch sehr schnell oft auch irdische Anwendungen. Also im Optischen waren das früher die Kameras, heute sind es die CCD-Kameras. Die sind ja nicht für den irdischen Bedarf entwickelt worden, sondern diese CCD-Chips sind eine Entwicklung aus der Astronomie. Und weil die Astronomen haben halt immer wahnsinnige Anforderungen an die Größe, an die Auflösung, an die Stabilität, und das wird dann später kommerziell verwendet. Und im Infraroten war es ähnlich, auch da hatten die Astronomen sehr starkes Interesse. Hier war es vielleicht sogar so, dass da das Militär noch das stärkere Interesse hatte und die Astronomen vielleicht von der militärischen Forschung profitiert haben, in gewissen Bereichen jedenfalls, im nahen Infrarotbereich. Und das sind halt diese Wärmebildkameras, die es heutzutage gibt, Nachtsichtgeräte aus diesem Bereich und Wärmebildkameras, mit denen man den Energiehaushalt von Häusern messen kann. Ja. Wo sind die Schwachstellen? Also das ist, genauso macht man es im Weltall. Man schaut mit ähnlichen Kameras, die natürlich sehr viel genauer sind und besser abgeglichen und besser kalibriert sind auf eine Molekülwolke und sieht, wo strahlt die ab und wo nicht. Wo hat sie ihre Löcher? Also da gewinne ich die Informationen, die ich auch beim Haus gewinne. Also das kann man schon vergleichen.
Gibt es denn abgesehen jetzt von diesem grundsätzlichen Ziel des Grundlagenerforschens und des Verstehens der Zusammenhänge, gibt es jetzt auch so ganz spezifische Kernprobleme, die man gerade versucht durch Infrarotastronomie besser zu verstehen? Oder ist es eigentlich eher so eine Gesamtmengenlage, aus der man dann halt alle möglichen Erkenntnisse zieht, von denen man heute noch gar nicht weiß, was es sein könnte?
Also es ist einmal ein generelles Tool, aber wenn Sie einen Astronomen nach dem anderen fragen, käme jeder mit seinem Spezialgebiet natürlich an.
Ja. Also jeder Charter so mit einem anderen Huf.
Ja, also einmal ist es natürlich in der Tat das, was sich in diesen dunklen Molekülwolken abspielt, tief drinnen, wo eben der Prozess der Sternwerdung beginnt, des Zusammenklumpens auch von übrig gebliebenen Teilchen, aus denen dann Planeten entstehen. Da bilden sich so Scheiben, weil, wie gesagt, wenn sowas kontrahiert, wird eben viel in Drehimpuls umgesetzt und das Ganze rotiert. Das sieht man auch in unserem Planetensystem. Wir rotieren in einer flachen Scheibe. Man sieht das an Galaxien, die in diesen Scheiben Spirale.
Ganze Milchstraße ist im Prinzip eine Scheibe.
Scheibe. Genau, das ist das Prinzip.
Ja, die Welt ist eine Scheibe,
nicht wahr?
Haben Sie doch recht gehabt.
Ja, stimmt. Und selbst im Endprozess, wenn kurz bevor Sterne explodieren und sie von Nachbarsternen Gas aufsaugen, sammelt sich das in einer sogenannten Akkretionsscheibe um diesen kompakten Stern herum, weißen Zwerg, Neutronenstern, und wird dort in unglaublich schnelle Rotation versetzt und Reibung strahlt dann im Röntgen-Gamma-Bereich ab. Also das sind schon extreme Prozesse dann. Auch am Ende des Sternlebens findet das in der Scheibe statt. Der Stern ist kugelrund und wenn er explodiert, ist es dann eher so ein symmetrisches Ereignis. Aber auch da gibt es
Jets,
und die da rausschießen.
Gibt es zu dem Bereich noch was?
Ich hatte Sie ja. haben nach den
nach speziellen
Schwerpunkt schon gefragt, das ist einmal die Sternentstehung, dann eben, wie sind Galaxien entstanden? Dazu nutzt man eben, wenn man sehr tief ins Weltraum reinschaut, durch diese Rotverschiebung, wo eben ein Großteil der Strahlungsenergie jetzt im Infraroten zu uns kommt, das hatten wir schon erwähnt. Ja, es gibt Kometen, Asteroiden oder auch diese sehr kleinen Staubteilchen, die im Weltall verteilt sind, auf deren Oberflächen spielen sich chemische Prozesse ab. Also kleine Staubteilchen dienen als Katalysator zum Beispiel, wo dann verschiedene Moleküle sich anlagern und chemische Reaktionen eingehen. Und es gibt Physiker, Astronomen, die davon ausgehen, dass sich dort auch präbiotisches Material, also Vorstufen von einfachsten Aminosäuren, Bausteinen des Lebens entwickeln. Und es gibt die Theorie, dass zum Beispiel das Leben nicht auf der Erde hier entstanden ist, sondern dass die Ursprungsformen des Lebens, die einfachsten Bausteine, ich will gar nicht bis zu Bakterien und so weiter gehen, von außen auf die Erde runtergerechnet sind, auf die frühe Erde und sich dann weiterentwickelt haben. Mhm. Und das ist auch etwas, wo die Astronomen in diese Molekülwolken reinschauen und sie dort die merkwürdigsten Moleküle finden. Und die Frage ist, ja, entsteht dort weit draußen im Weltraum auf diesen kleinen Staubkörnchen, sowas wie Aminosäuren oder das ist eine sehr, und die würden sich eben auch durch charakteristische Spektren nachweisen lassen.
Also die Infrarotastronomie ist nicht nur, aber auch so eine Art dreidimensionales Fernrohr in Wolkengebilde, in denen die einfach hochaktiv sind, in denen Sterne entstehen, die gerade aus zerstörten Sternen sich gebildet haben, die einfach eine Vielzahl an Erkenntnissen bieten, um ja Sternentstehung, Galaxieentstehung, Universumsentstehung etc. an sich zu überprüfen oder mit weiteren Theorien zu befüttern, beziehungsweise eben auch diese Frage von Lebensentstehung im Weltall auch neu aufzuwerfen. Mhm. Kommen wir jetzt mal wieder langsam ein bisschen zurück zu dem SOFIA-Projekt und warum man sich denn jetzt konkret für dieses Modell entwickelt hat. Ich meine, ich weiß nicht, seit wann gibt es jetzt so vergleichbare Infrarot-Teleskope überhaupt?
Also vergleichbar auch im Weltall, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Man hat am Anfang eben, war es ja ein völlig neues Terrain, man war sich nicht so sicher, kann ich überhaupt Infrarotstrahlung empfangen? Man hat also mit kleinen Flugzeugen zum Beispiel begonnen, Learjet, so wo man also vielleicht ein 20, 30 Zentimeter Teleskop, also Durchmesser Spiegels, an ein Kabinenfenster rausschauen lässt und hat dann mal getestet, was kann ich messen, hat sich rausgestellt, ja, es funktioniert. Und dann hat die NASA 1973, wenn ich mich erinnere, erstmals ein ordentliches Observatorium, Flugzeugobservatorium eingesetzt. Das war das Kuiper Airborne Observatory, KAO abgekürzt. Das war eine ehemalige Militärmaschine, ein Truppentransporter. Der wurde so umgebaut, umgerüstet, dass er ein Teleskop im vorderen Teil oberhalb vor dem Flügel hatte, was durch eine zu öffnende Tür eben frei ins Weltall rausschauen konnte. Dieses Teleskop hatte einen Hauptspiegel, der die Photonen sammelt, von 90 Zentimetern Durchmesser. Mhm. Und dieses KO ist 22 Jahre geflogen und hat quasi diese Infrarot-Astronomie vom Flugzeug aus revolutioniert. Das war das Erste, was auch ständig regelmäßig fliegen konnte. Und es sind dort über die 20 Jahre etwa 8 bis 10 bis 12 verschiedene Instrumente eingesetzt worden. Von Kameras bis Spektrometern, Polarimetern etc. Ganze Bandbreite.
Also auch nicht unbedingt beschränkt jetzt auf Infrarot?
Doch, auf Infrarot.
Schon ausschließlich? Ja. Okay. Aber also, gäbe es nicht auch einen Einsatz für andere Spektralbereiche in so einem Flugzeug?
Also das Optische kann ich vom Boden aus direkt messen, ja. Oder man geht auf hohe Berge, um eben da
die Verzerrung zu haben,
zum Teil rauszuhaben, den Wasserdampf rauszuhaben, die Wolken wegzuhaben.
Das würde dann sozusagen reichen, da bringt dann ein Flugzeug nicht genug extra, um den Aufwand zu rechtfertigen.
Da bringt es nicht extra. Okay. Wenn ich im Röntgenbereich im Flugzeug schaue, sind auch 10, 12, 14 Kilometer Höhe noch nicht genug, bin ich immer noch blind. Da muss ich bis auf Ballonhöhe gehen von 38, 40 Kilometern Höhe. Das ist die maximale Höhe.
Und da Ballons fliegt dann eigentlich kein Flugzeug mehr.
Da fliegt kein Flugzeug mehr. Das macht man dann zum Teil mit Ballons, wo dann Instrumente dranhängen, die Röntgen-Gammastrahlung gemessen haben und auch diese Partikelteilchenstrahlung, die aus dem Weltall kommt. Und Flugzeughöhe ist halt gerade dazwischen. Also das ist eigentlich der sinnvoll nutzbar ist es, also es ist ideal, um es im Infrarotbereich zu nutzen. Alles andere kann ich entweder muss ich entweder ins Weltall gehen oder kann ich vom Boden aus besser machen.
Ja, aber worin haben sich denn diese unterschiedlichen Instrumente, die da eingesetzt wurden, unterschieden? Haben die da unterschiedliche Prinzipien? Hat man da sozusagen getestet, was am besten funktioniert, oder haben die auch alle ganz andere Arten und Weisen gehabt zu messen?
Das ist natürlich auch ein Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt hatte, den Sie ansprechen, dass man auf diesen Flugzeugobservatorien ein Instrument auch testen kann, ein einfaches Instrument, und schauen, erstmal funktioniert das Prinzip und messe ich was. Und wenn es das nicht tut, dann habe ich wenig Geld verplempert.
Ja.
Und wenn ich das im Weltall mache, dann gebe ich 1 Milliarde aus und habe nachher kein Ergebnis. Das heißt, viele der Instrumente, die heutzutage auf Infrarot-Satelliten eingesetzt werden, sind in diesem KAO auch quasi vorgetestet worden. Mhm. Und deren Prinzip ist dort bestätigt worden, dass man sagt, ja, prima, das funktioniert ja. Und wenn ich das jetzt auf einen Satelliten im Weltall bringe, dann funktioniert es noch besser. Aber es funktioniert überhaupt. Und das ist auch eine der Möglichkeiten mit SOFIA, dass man die neueste Technologie, die man dort einsetzt, mit SOFIA auch verifiziert. Ich mache tolle Wissenschaft damit. Gleichzeitig zeige ich, daraus könnte ich auch ein Weltraum-Experiment bauen, wenn ich denn eine Fluggelegenheit ins Weltall bekomme. Und ja, die Verschiedenartigkeit, also es gibt ja, das Simpelste ist, man hat eine Kamera und kriegt ein Bild wie beim Hubble. Das ist immer sehr eindrucksvoll und auch einleuchtend, was man sieht. Und dann sind diese bunten Farben, die man am Infrarotbild sieht, natürlich künstlich und sollen also nur die unterschiedlichen Wellenlängenbereiche darstellen. Das heißt, das menschliche Auge ist ja im Infrarot nicht, sieht nichts und das ist nur eine Hilfe, sind falsch oder Fehlfarben, wie es so schön heißt. Aber man macht damit die Unterschiede sehr gut sichtbar. Das sind Kameras. Das andere, was ich vorhin erwähnt hatte, dass man ja sehr gerne Spektren aufnehmen möchte, die mir sehr viel mehr über Dichte, Temperatur, Geschwindigkeit bestimmter Elemente aussagen. Dazu habe ich halt Spektrometer, die mir nur eine Linie abbilden. Und wenn ich dann das über eine ganze Molekülwolke machen muss, dann muss ich die halt sozusagen abrastern, abscannen. Ich mache eine Aufnahme dieser Position, gehe ein paar Bogenminuten weiter nach rechts und fahre dann das ganze Gebiet durch und mache meine Aufnahmen, bis ich so eine Karte zusammengerastert habe.
Wie so ein Flachbettscanner da so.
Wie so ein Scanner da drüber gehen, ja. Und da gibt's halt die unterschiedlichsten Instrumente und insbesondere auch, ich spreche immer von Infrarotastronomie, auch das ist kein homogener Bereich, sondern da gibt es das Nahinfrarot, das Mittelinfrarot, das Ferninfrarot und dann noch den Submillimeterbereich. Also der Bereich, der mit SOFIA abgedeckt wird, geht etwa von einem Mikrometer bis zu einem Millimeter. Das ist, wobei der Schwerpunkt zwischen einem oder zwischen 5 und 500 Mikrometern liegt. Mhm. Und ich muss, wenn ich zum Beispiel für 5 Mikrometer einen Detektor habe, der funktioniert nicht mehr bei 25 oder bei 200. Das heißt, ich muss dort unterschiedliche Technologien einsetzen. Ich kann, wenn ich eine CCD-Kamera habe, der Chip macht mir vom blauen bis zum roten Licht, nimmt er alles auf. Im Infrarotbereich sind die Detektoren nur für eine eng begrenzte Wellenlänge empfindlich. Das heißt, ich muss unterschiedliche Detektoren, unterschiedliche Technologien entwickeln, um die unterschiedlichen Bereiche, Spektralbereiche abdecken zu können. Und das erfordert dann auch unterschiedliche Konzepte im Instrument, unterschiedliche Detektionsmechanismen.
Das ist ja dann auch bestimmt knifflig. Ich meine, wenn man jetzt sozusagen unterschiedliche Instrumente hat, um die unterschiedlichen Bereiche zu analysieren, müssen die dann nicht auch noch so ein bisschen aufeinander abgestimmt werden, um so ein homogenes Bild überhaupt zu liefern?
Ja.
Weil schaut ja dann jeder so ein bisschen anders, auf eine andere Art und Weise, mit anderen Verfälschungen.
Das ist, wenn ein neues Instrument kommt und misst am Himmel und sagt, ja, diese Molekülwolke strahlt doch doppelt so stark wie vorher angenommen. Dann kann es sein, dass entweder der Vorgänger sein Instrument nicht ordentlich hatte oder der Nachfolger. Das heißt, man muss dann diese Instrumente an Quellen am Himmel, die genau bekannt sind, eichen. Das macht man im Infrarotbereich oder zum Beispiel an den Planeten. Da weiß man relativ genau, mit welcher Intensität sie abstrahlen, zum Beispiel Jupiter oder Saturn. Das heißt, oft beginnt so eine Beobachtungssequenz ganz am Anfang der 8 Stunden Messzeit, dass ich mal eine Viertelstunde auf Saturn schaue und sehe, was ist das Signal, und dann habe ich einen Kalibrationspunkt. Dann habe ich mein Instrument sozusagen geeicht, dann habe ich meinen Nullpunkt und dann wird das aufeinander abgestimmt.
Ah, verstehe. Jetzt waren wir ja bei diesem KAO, bei diesem Kuiper, das war eine reine NASA Entwicklung?
Ja, das, wie gesagt, das Flugzeug wurde von NASA in-house am NASA Ames Research Center in Mountain View umgebaut mit Hilfe von Firmen. Das wurde also nicht in einem Großauftrag, zum Beispiel bei Boeing oder Lockheed, sondern wurde in-house gemacht. Und auch das Teleskop wurde weitgehend von NASA entwickelt. Also es war ein reines NASA-Projekt ohne internationale Beteiligung. Und wie sind die Deutschen da reingekommen? Haben wir jetzt mit SOFIA ein gemeinsames Projekt mit NASA? Das hat zum einen damit zu tun, dass die Instrumententwicklung für die Detektoren, die Instrumente, die auf KAO SOFIA eingesetzt wurden, dass da die deutschen Institute, Forschungsinstitute, astronomische Institute zum Teil führend auf ihrem Gebiet waren in Vorbereitung auf Weltraumobservatorien oder grundsätzlich solche Instrumente in der Entwicklung hatten und dann von NASA eingeladen wurden, auf dem KAO mitzufliegen. Also es gab kein Agreement zwischen DLR und NASA, sondern das DLR war auch nicht beteiligt, sondern einfach aufgrund des technologischen Kompetenz und der astronomischen Kompetenz diverser Institute, Forschungsinstitute hier in Deutschland, sind sie von NASA eingeladen worden. Weil NASA hat gesagt, okay, das Thema ist so interessant, da gibt es zwei Instrumente hier in Deutschland, die sind einzigartig. wir laden die Deutschen ein, das zu nutzen, ohne dass wir in, dass eine Kompensation gebracht werden musste. Bei dem einen oder anderen Instrument war es dann so, dass amerikanische Wissenschaftler mit kooperiert haben und die Daten mitnutzen konnten, aber das war die Basis. Und der zweite Grund, warum NASA, und das, dadurch sind die Verbindungen zustande gekommen. Ne? Und dann haben die deutschen Wissenschaftler das DLR bedrängt, als NASA darüber nachdachte, ein Folgeobservatorium zu bauen. Sie kennen die Wissenschaftler, man baut ihnen ein wunderschönes Observatorium und kaum ist es in Betrieb, sagen sie auch, wir hätten lieber ein noch größeres. Und das ist halt der Wissensdrang, der dahinter steckt, immer was Größeres, Neueres, noch Besseres zu haben, weil man, aha, das haben wir jetzt gemessen, aber da sind neue Fragen aufgetaucht, dazu brauchen wir ein größeres Teleskop.
Aber dieses so, KAO, und, das folgte doch im Prinzip derselben, also SOFIA folgt derselben Idee wie das KAO. Also im Prinzip kann man sagen, dass SOFIA die Version 2.0 ist von diesem KAO.
Weitgehend kann man so sagen,
ja. Aber was war denn jetzt falsch an dem ersten Flugzeug, das jetzt wirklich ein neues erforderlich war?
Also es war nichts falsch, es war sehr erfolgreich. Um Beispiele zu nennen, der Satellit Uranus hat, wie auch der Saturn, so ein Ringsystem. Das hat man zum Beispiel mit dem KO erstmals entdeckt. Also das ist eine der, vielleicht auch noch eine Bemerkung am Rande, eine der Vorteile eines flugzeuggetragenen Observatoriums, wenn Sie solche Bedeckungen machen wollen. Man weiß das von der Sonnenfinsternis, das ist ein schmaler Streifen, der hier auf der Erde langläuft, meistens in der Arktis oder über dem Pazifik. Also hier in Deutschland ist es ganz selten, alle 100 Jahre hat man mal eine Sonnenfinsternis. Mit dem Flugzeug kann ich einfach dahin fliegen, wo es gerade ist. Ah. Während die bodengebundenen Observatorien, auch im optischen, immer da stehen, wo gerade keine Sonnenfinsternis ist. Die kann ich ja nicht bewegen.
Ja, Satelliten auch.
Und Satelliten ist auch schwierig, ja, richtig. Und das ist... Und nun wird man mit SOFIA nicht Sonnenfinsternisse beobachten, aber es gibt eben zum Beispiel aus von weit entfernten Planeten wie Pluto, der jetzt ja offiziell ein Kleinplanet ist, der hat im Moment noch relativ nah an der Sonne ist, er hat eine stark elliptische Bahn um die Sonne, bewegt sich gerade von der Sonne fort, geht man davon aus, dass er noch eine kleine Restatmosphäre hat. Wenn er weit genug weg ist, dann friert die aus und kondensiert und regnet runter. Und wenn man jetzt einen Hintergrundstern hat, wo der Pluto an diesem Hintergrundstern vorbeifliegt, dann wird der Hintergrundstern die Atmosphäre durchleuchten. Und aus der Abschwächung des Lichts und aus der Absorption kann ich dann Kenntnisse über die Atmosphäre des Pluto gewinnen.
Oder aber da muss man an der richtigen Stelle sein.
Sozusagen. Da muss man exakt an der richtigen Stelle sein. Der Pfad unten auf der Erde, auf dem sich das abbildet, ist vielleicht 10 Kilometer breit und auch nur 500 Kilometer lang oder sowas. Das heißt, ich muss genau am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein.
Pfiffig.
Das ist einmal natürlich schon eine logistische Herausforderung, also das genau festzustellen, zu messen, das sind ja sehr feine, also ich muss die Position beider Himmelskörper und der Erde schon sehr genau kennen und ständig, je näher dieses Ereignis kommt, aktualisieren und ich muss mit dem Flugzeug genau da sein. Also das hat man mit dem KAO mehrfach gemacht, nur ein Beispiel.
Fliegt denn dann das Flugzeug automatisiert oder kann dann ein Pilot das auch so umsetzen, das exakt genauso zu treffen?
Ja, der Pilot bekommt die Daten, die Flugdaten und fliegt dann selber, eventuell mit Autopilot, aber es ist nicht automatisiert in dem Sinne.
Ja.
Das war weder beim KO noch im Moment bei SOFIA so.
Aber es ist dann schon eine extrem vorausberechnete Flugbahn, weil man kann ja nicht mal eben ein bisschen langsamer und noch ein bisschen weiter links, sondern man muss ja eigentlich schon mal so in den richtigen Weg sein und dann bestenfalls noch Justierungen vornehmen. Ja,
und dann hat man eine Viertelstunde Zeit und dann klappt das in der Viertelstunde oder nicht und das war's dann.
Und die nächste Gelegenheit ist dann erst wieder...
Ja, bei einer Sonnenfinsternis wäre es alle paar Jahre, aber wenn man
jetzt... So eine Pluto-Konstellation?
Auch Pluto ist vielleicht auch einmal im Jahr oder zweimal... Im Moment wird darüber nachgedacht oder ist in der Planung, dass man jetzt in diesem Sommer Mitte Juni zwei Gelegenheiten hat, über den Pazifik genau das mit Pluto zu machen. Und das plant man im Moment so zu tun. Das wären, ich glaube, am 23., 29. Juni gibt es die Gelegenheit. Und da wird man das versuchen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Und
welcher Stern ist das dann?
Das kann ich im Moment nicht sagen.
Aber ich meine,
der Stern ist eigentlich weniger von Bedeutung. Ich brauche eigentlich nur eine Lichtquelle als Hintergrund.
Ja.
Und dann, Aber es gibt andere Körper im
Sonnensystem. Aber es gibt ja, ich meine, Sterne gibt es ja genug, aber nicht unbedingt genug, die jetzt genug Energie haben, um dann auch wirklich diese Messung vornehmen zu können.
Also helle Sterne gibt es halt
nicht so viele.
Je heller die Sterne sind, umso weniger gibt es oder sind halt weiter weg. Und es gibt aber gerade außerhalb auch der Pluto-Bahn im Kuiperbelt und da gibt es also noch Pluto-ähnliche Planeten, die man jetzt peu à peu entdeckt und da fragt man sich auch, haben die noch eine Atmosphäre oder wenn, ich kriege nicht nur Informationen über die Atmosphäre, auch die Zeitdauer, die das Licht verschwindet, sagt mir ja was über die Größe dieses Objekts aus.
Ja.
Ich habe also eine mechanische Messung, die ich vergleichen kann mit der Strahlung, Restwärmestrahlung, die dieser ferne Kleinplanet mir abgibt. Und wenn ich diese Strahlungsintensität habe, die auf der Erde ankommt und ich habe die Größe, dann kann ich was über die Temperatur dieses Objekts aussagen. Ansonsten, wenn ich die doppelte Strahlungsmenge bekäme, kann das Objekt heißer sein, wenn ich mehr Energie bekomme. Es kann aber auch größer sein.
Ja.
Also das ist dann korreliert, wenn ich eine mechanische Messung vornehmen kann. Das ist einer der Gründe, warum man diese Okkultationsbeobachtungs-, also Bedeckungsmessungen machen möte.
Das ist ja
und das wirklich, das mache ich im Optischen. Dazu brauche ich also nicht unbedingt das Infrarote. Ich nehme das Flugzeug dazu, weil ich da weltweit flexibel bin. Ich kann auf jeden Punkt der Erde mit Sophia hinfliegen. Ich kann jetzt nicht 14 Stunden am Stück fliegen und messen, aber ich kann ja 2 Tage vorher, was weiß ich, zur Osterinsel fliegen.
Ist denn das dann eigentlich eine Aufgabe des Kern-Sophia-Teams selber oder ist das dann nicht schon viel mehr dann eine permanente Zusammenarbeit mit unabhängigen oder auch in selben Institutionen arbeitenden Wissenschaftlergruppen, die dann sagen, hier, wir hätten da eine Chance und könntet ihr nicht vielleicht, oder hat man da einfach jetzt innerhalb von Sophia sich schon rausgeguckt, was man alles machen könnte und das macht man dann einfach?
Ja, es gibt es gibt ein breites Band von Nutzern, potenziellen Nutzern bei Sophia. Es gibt welche, die möchten halt ihre bestimmten Molekülspektrallinien messen. Die möchten wissen, wie läuft die Chemie da ab. Und dann gibt es eben Astronomen, die sich auf diese Bedeckung spezialisiert haben. Und die eben auch versuchen, wenn denn alle 2 Jahre mal so eine Bedeckung mit einem bodengebundenen Teleskop möglich ist, weil es zufällig an der richtigen Stelle steht, das auch schon gemacht haben, da Erfahrung haben. Da gehört viel Erfahrung zu. Das heißt, wie überall in der Wissenschaft haben sich die Wissenschaftler und auch den Astronomen spezialisiert auf ein ganz bestimmtes Gebiet. Mhm. Sie kooperieren natürlich mit ihren Kollegen, um Informationen zusammenzubringen, weil nur die eine Information in der Regel selten großen Fortschritt bringt. Aber derjenige, der genau dieses Instrument betreibt, ist ein Spezialist auf diesem Instrument, weil die so hochgradig an der technologischen Grenze sind, dann, dass man dieses Spezialwissen braucht. Kein Astronom heute kann mehr in der Detektortechnologie das ganze Spektrum abdecken. Die Astronomen haben sicherlich alle einen großen Überblick, was insgesamt passiert, aber wenn es um ganz konkrete Einzelfragen, was ist das Signal zu Rauschverhältnis meines Detektors, dann muss er da Spezialist auf diesem technologischen Gebiet eines bestimmten Detektors sein.
Ja.
Und so ist das auch, was die Bedeckung angeht, gibt es eben Spezialisten, die sich für sowas stark machen. Und die bringen natürlich ihre Vorschläge ein und sagen, das sind die Möglichkeiten und müssen halt diese Vorschläge einreichen und dann werden sie bewertet, wie alle anderen Vorschläge auch. Die Messzeit auf Sophia und auf dem KAO ist begrenzt. Es gibt also deutlich mehr Wünsche, Beobachtungen zu machen, als Messzeit zur Verfügung steht. Und das Ganze läuft in einem Auswahlverfahren, wo eben unabhängige Experten sich die Vorschläge anschauen einmal im Jahr und dann ein Ranking machen und sagen, das sind die besten Proposal, die sollen zum Zuge kommen. Dann muss es dann mit der Betriebsmannschaft noch, muss dann schauen, wie bringe ich diese Proposal innerhalb eines Jahres in eine bestimmte Sequenz? Wie mache ich meinen Stundenplan, dass das auch klappt? Wenn ich nur Vorschläge habe, die zum Beispiel das Milchstraßenzentrum beobachten wollen, dann kann ich das nicht das ganze Jahr über machen, von der Nordhemisphäre aus, weil zum großen Teil dann das galaktische Zentrum gar nicht sichtbar ist. Dann muss ich dann halt 3 Monate mein Flugzeug, sagen wir, nach Neuseeland verlegen, von der Südhalbkugel aus messen. Das hat man mit dem KAO dann regelmäßig gemacht, dass man für mehrere Monate auf der Südhalbkugel war, weil es da halt auch interessante Objekte gibt, die man von der Nordhalbkugel gar nicht sehen kann. Darum gibt es eben sowohl als auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel große Bodenobservatorien, damit man beide Hemisphären abdecken kann.
Ja.
Und Ja, also gerade was diese Bedeckung angeht, ist das natürlich eine sehr diffizile Geschichte. Da muss dann auch die Pilotencrew genau mitstimmen. Also da muss die Kommunikation sehr gut sein, dass die exakt genau den Pfad fliegen, der auch vorhergesagt ist. Das heißt, ich muss also die Position des Flugzeugs auch sehr genau kennen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja, und das hat man mit dem K.O. gezeigt, dass das geht. Und ja, warum waren die Wissenschaftler mit dem K.O. nicht zufrieden? Das würde ich so gar nicht sagen. Sie waren sehr zufrieden. Es war sehr erfolgreich, gerade weil es in den ersten Jahren diese, ich sag mal, Konkurrenz mit Satelliten-Infrarot-Observatorien so noch nicht gab. Das kam dann Ende der 70er Jahre. Anfang der 80er Jahre hatten die Amerikaner, die NASA, einen Infrarot-Satelliten zusammen mit den Niederländern und den Briten. Dann hatte die ESA das ISO, das Infrared Space Observatory, und das vorletzte in der Reihe war das amerikanische Spitzer-Observatorium, was auch einen 90 cm Spiegel hatte. Und das, was jetzt gerade fliegt, das Herschel mit seinen 3,50 Meter, das der größte Spiegel im Weltall, kommt von der ESA, nicht von der NASA im Moment. Mhm. Und das ist, wie ich am Anfang erwähnte, das ist der wahrscheinlich in einem Jahr seinen Kühlvorrat verbraucht hat und damit nicht mehr einsetzbar sein wird.
Sehr kurze Laufzeit, aber halt extrem weit draußen.
Extrem weit draußen und kann, weil es das ganze Gerät sehr kalt ist, sehr tief ins Weltall schauen, während die flugzeuggetragenen Observatorien eben, weil sie immer noch in der Stratosphäre ist es minus 40, minus 50 Grad kalt, aber das sind nicht die minus 270, die man im Weltall hat.
Ja, also im Vergleich zum Weltall sind das tropische
Bedingungen. Das Teleskop strahlt also selber wie wild und ich muss ja. Also schauen, dass meine Detektoren das nicht mitbekommen. Ah, die Detektoren okay. Selber im Flugzeug, die sind auf minus 270 Grad gekühlt, um überhaupt zu funktionieren. Also ich habe in der Kabine da meine Instrumente mit diesen Kühlmitteln. Ja, also die Astronomen waren eigentlich sehr zufrieden mit dem K.O., aber es geht ja immer noch etwas besser. Ne?
Ja.
Und vor allen Dingen hat sich, das war das erste größere flugzeuggetragene Observatorium und man hat eben sehr viel gelernt dabei. Und dann kam die, was können wir denn noch besser machen? Zunächst mal größeres Teleskop, heißt größerer Spiegel, heißt größere Sammelfläche. Wenn ich einen doppelt so großen Spiegel habe, bekomme ich viermal so viele Photonen rein. Mein Rauschverhältnis geht nochmal einen Faktor 2 runter, also mit einem doppelt so großen Spiegel kann ich im Prinzip in einem Achtel der Zeit das Gleiche messen. Und mit einem größeren Spiegel habe ich auch eine höhere Auflösung. Das heißt, ich kann Dinge, die eng beieinander liegen, besser trennen.
Ja.
Je größer der Spiegel ist, umso feinere Details kann ich räumlich beobachten. Das ist der Grund, ein größeres Teleskop zu haben.
Wie groß ist der Spiegel im SOFIA?
Und der Spiegel im SOFIA ist jetzt 2,70 Meter. Von denen 2,60 Meter optisch nutzbar sind, das hat Gründe aus der speziellen Beobachtungstechnik. Und das ist also gut das Dreifache an Durchmesser des K.O. Und damit habe ich die zehnfache Sammelfläche.
Okay.
Und das ist natürlich ein erheblicher Fortschritt.
Ja.
Und das erkaufe ich mir, dass ich ein größeres Flugzeug brauche, um diese...
Also das hätte jetzt sozusagen in das alte Flugzeug gar nicht reingepasst.
Nein, das hätte vom Volumen nicht reingepasst und natürlich auch vom Gewicht. Wenn ich meinen Spiegel größer mache, wird er schwerer und schwerer. Das ganze Zusatzgerüst, um ihn zu tragen, wird schwerer, alles wird schwerer. Das geht dann mit der dritten Potenz im schlimmsten Fall. Also wenn ich einen doppelt so großen Spiegel habe, habe ich achtfach größeres Gewicht. Das geht auch in einem SOFIA, in einem Jumbojet nicht mehr rein. Also das ist dann die Herausforderung an die Ingenieure, mit einem doppelt so großen Spiegel nicht das achtfache Gewicht zu bekommen, sondern vielleicht nur das doppelte Gewicht. Und mit Leichtbau und also das war eine der großen Herausforderungen an die deutschen Ingenieure, die dieses Teleskop gebaut haben.
Was wiegt denn so die gesamte Installation?
Das gesamte Teleskop wiegt 17 Tonnen. Plus 3 Tonnen an Zusatzequipment wie Elektronik-Racks, Ölversorgung, Kühlmechanismen etc., die im Flugzeug verteilt sind. Aber 17 Tonnen sind an diesem sogenannten Druckschott-Bulkhead im Flugzeug befestigt. Davon sind etwa 7 bis 8 Tonnen beweglich und der Rest ist Tragestruktur, die das Gesamte am Flugzeug festhält.
17 Tonnen.
17 Tonnen. Das war die Spezifikation, die wir 1995 bekommen haben. Und die deutschen Ingenieure haben ein Teleskop entwickelt und gebaut, was exakt diese 17 Tonnen eingehalten hat. Also das war eine der Meisterleistung, dass man dieses Gewicht eingehalten hat. Das ist oft eine große Herausforderung.
Also ist sowieso 170, 200 Passagiere sozusagen.
Ja.
Kann man sagen. Ja. Und für Sophia wurde jetzt aber dann gleich eine Boeing 747 genommen. Das ist ja dann schon,
ja.
Ich meine, die kann ja auch mehr tragen.
Also man hat das größte Flugzeug genommen, was möglich ist, was es damals gab,
ja.
Boeing 747. Die ursprüngliche Idee war, das Teleskop vorne einzubauen, vor dem Flügel, wo dieser Buckel ist,
ja.
Für die erste Klasse, da haben wir viel Platz. Und die ersten Ideen gingen auch hin, man kann da ungefähr ein Teleskop reinbauen, was einen Spiegeldurchmesser von 3,50 Meter hat. So, das würde auch rein theoretisch gehen.
Also man wollte eigentlich von vornherein so groß wie nur irgendwie geht.
So groß wie geht.
Okay.
Und dann nimmt man das größte Flugzeug und schaut,
bigger is better.
Ja, was krieg ich da rein?
Ja.
Und nun können Sie da sicherlich einen 3,50 Meter Durchmesserspiegel reinbauen, aber der hat dann keine Halterung, kein gar nichts. Also wenn Sie einen Spiegel bauen, dann muss er ja gefasst werden,
ja.
Man darf nicht wackeln. Sie brauchen Struktur drumherum und das wächst und wächst. Und das eigentliche Teleskop hat jetzt einen Durchmesser von 3,5 Metern, während der Spiegel nur noch 2,50 hat. Das
ja.
ist das, was machbar war. Also mit viel Gewalt hätte man 2,80 vielleicht reinbekommen, aber das heißt auch, Sie haben keinen Spielraum mehr. Wenn irgendwo jetzt noch eine Isolierung dran muss, dann geht das nicht mehr. Also man sollte nicht am Anfang alles so voll ausreizen, dann rennt man am Ende der Entwicklung in die Probleme rein. Man braucht ein bisschen Reserve. Und es war eine gute Entscheidung, 1995 zu sagen, okay, wir begrenzen uns auf 2,70 Meter physikalischen Durchmesser und das kriegen wir dann auch rein.
Aber es ist ja gar nicht vorne eingebaut
Richtig.
Worden.
Die Idee war, wenn man es vorne einbaut, wo dieser große Buckel ist, dann brauche ich nicht durch den Flugzeugboden durch. Ich habe oberhalb so viel Platz, dass ich da, wo der Kabinenboden ist,
ja.
dass ich da oberhalb drüber bleiben kann, da nicht reingehen muss. So, dann zeigte sich aber schnell, wenn ich es vorne reinbaue, dann werde ich kopflastig. Ich muss also viel Ballastgewicht nach hinten reinbringen. Ein Flugzeug fliegt nicht, wenn es kopflastig ist.
Dann,
oder nur sehr schwierig und kommt sehr schnell in instabile Flugbereiche. Das heißt, es sollte immer ein bisschen austariert sein. Der Schwerpunkt sollte auch in der Mitte vom Flugzeug liegen, ungefähr da, wo die Flügel sind.
Mhm.
Und dann zeigte sich, wenn man das vorne reinbaut, dann
klappt das einfach
geht das mit der Nase nach unten.
Mhm.
Also muss es nach hinten. Nach hinten, da ist halt der Rumpfdurchmesser kleiner. Andererseits ist er auch etwas kreisförmiger. Der Rumpfquerschnitt
des Jumbos vorne oval, ist
extrem oval.
Mhm.
Wenn man jetzt da ein großes Loch reinschneidet, wo das Teleskop rausschaut, ist auch die Aerodynamik da sehr diffizil. Und es ist vor dem Flügel, wie wirkt sich das aus? Hinter dem Flügel ist man schon etwas sicherer. So, der Nachteil war, dass man dann aber durch den Kabinenboden durch muss, sonst kriegt man diese 2,50 Meter Spiegel da nicht mehr rein. Da hat man aber gesagt, das geht einfacher, als wenn man jetzt, es lässt sich machen.
Also und bei dem KAO war ja die Öffnung vorne.
Vorne. Sie war zwar vorne, aber relativ nah am Flügel. Also sie war sehr nah. Das KAO war ein Hochdecker, also die Flügel waren quasi unter dem, so man oben am Flugzeug angebracht.
Ja.
Und das schaute da oben raus und hatte eben auch nur dieses 90 Zentimeter relativ kleines Fenster zum Rausschauen.
Da ging das.
Mhm. Da war das möglich. Bei Sophia, man fängt ja nicht gleich an zu bauen, sondern man macht verschiedene Vorphasen, untersucht dieses Konzept, jenes Konzept und untersucht das über Jahre, bis man glaubt, das Ideale gefunden zu haben. Und es stellte sich eben raus, dass die hintere Position die günstiger war aus diversen Gründen. Ein Grund zum Beispiel, das Sophia-Teleskop mit seinem Spiegel schaut ja durch eine Öffnung, durch ein Loch im Flugzeug, was völlig frei ist. Es ist keine Glasscheibe oder sonst was davor. Das würde ja die Infrarotstrahlung blocken. Das muss also voll im Freien rausschauen. Das heißt, es ist dort auch Umgebungstemperatur. Die Wissenschaftler selber in der Kabine sitzen bei normaler Flugzeugumgebung in Hemdsärmeln, so wie wir auch, und können dort ihre Instrument betreiben und messen. Wenn ich das jetzt, das heißt, ich brauche nur einen Druckshot einbauen, ein druckdichtes Shot im Flugzeug. Hinter diesem Shot ist der Spiegel, der eben, wenn die Tür auf ist, in der freien Atmosphäre sich befindet, bei einem Drittel des Luftdrucks und bei minus 50 Grad. Wenn ich das Flugzeug jetzt und von dem Druckshot bis vorne, bis in die Pilotenkanzel, ist ein Druck. Wenn ich jetzt das Teleskop nach vorne mache,
Dann bräuchte man einen Druckbereich für den Piloten und nochmal einen für
das
Team.
Dann muss das Instrument hinter dem Teleskop angebracht sein. Und ich brauche also zwei Druckshots, die das Teleskop abgrenzen. Mhm. Und die Wissenschaftler sitzen im hinteren Bereich, die Piloten vorne. Ich muss auch noch eine Verbindung zwischen denen. Im Notfall müssen die hin und her laufen können.
Ja.
Und einen Tunnel buddeln oder sonst was.
Also und, Sicherheitsgründe
etc. Beim KAO ging das, weil das Teleskop war dann auch nicht so groß. Das füllte also nicht den gesamten Rumpfquerschnitt aus. Man konnte hinter dem Teleskop noch drum rumlaufen. Es war also so eine Art, ja,
nur so eine Bar
Kapsel, in der Mitte, ja. Eine Kapsel, die abgeschottet war. Und also man spart sich einen Druckschott. Und das ist eine größere Geschichte auch vom Gewicht her einerseits und auch vom technologischen Aufwand. Dieses Druckschott schirmt also einmal die Kabine gegen den Außendruck ab und ist gleichzeitig auch der Befestigungspunkt vom Teleskop. Also das, wenn wir über die Technik zu sprechen kommen, kann ich das gleich noch erläutern.
Ja, da sind wir ja im Prinzip schon mittendrin. Bleiben wir mal einfach mal bei dem Flugzeug. Also wir nehmen eine Boeing 747, die ist jetzt nicht neu bestellt worden, sondern das war schon eine, die schon ein bisschen länger im Einsatz ist. Das
ja.
Ist, glaube ich, ein relativ bekanntes Flugzeug. Nicht?
Das hatte also schon so eine gewisse Geschichte. Es hatte bekannten Namen. Es war eine der ersten Boeing 747 SB. SB steht für Special Performance. Das ist eigentlich eine Standard-Boeing 747, die aber einen verkürzten Rumpf hat.
Also nicht so lang ist.
Nicht so lang ist. Da fehlt eine Mittelsektion. Section sowieso fehlt einfach. Und die ist 1977 in Betrieb genommen worden von Pan Am und auf den Namen Lindbergh getauft worden. Also Lindbergh war dieser Atlantikflieger.
Charles Lindbergh.
Genau. Der hat es dann sicherlich selber auch noch getauft. Sonst wäre das, davon gehe ich mal aus, dass er dabei war.
Hat er dann noch gelebt? Ich glaube, seine Frau war das.
Das kann auch sein.
Ja.
Das kann man schnell googeln im Zweifelsfall. Und dann ist es jahrelang bei Pan Am geflogen. Und als Pan Am dann in Konkurs ging, hat, glaube ich, United Airlines das dann später geflogen. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, ab welchem Jahr, so etwa ab 1902, 3, 94, wurde es außer Dienst gestellt und in der trockenen Wüste in Kalifornien oder Nevada abgestellt. Und als dann entschieden wurde, NASA und DLR gemeinsam entschieden haben, dieses Projekt zu machen, hat NASA dieses Flugzeug dann quasi als gebrauchtes Flugzeug für relativ wenig Geld gekauft.
Mhm.
Und die großen Kosten, die entstanden sind, oder was wirklich Geld gekostet hat, das war nicht der Kauf des Flugzeugs, das ist völlig vernachlässigbar, sondern der Umbau.
Ja.
Der geht wirklich ins Geld, weil das ist eine massive Änderung der gesamten Struktur des Flugzeugs. Und dazu muss man sagen, dass in den frühen Phasen, wie gesagt, 86 waren die ersten Gespräche, Überlegungen und Voruntersuchungen zwischen DLR und NASA und mit Industrie, die Firma Boeing noch interessiert war und auch bereit gewesen wäre, das Flugzeug selber umzubauen. Aber so ab 1988, 89 hat Boeing gesagt, oh, der Umbau von Einzelflugzeugen, der passt nicht in unsere Philosophie. Wir bauen Flugzeuge am Fließband, wir schieben 5 Boeings durch unsere Hallen pro Monat durch und da passt, das stört unseren ganzen Ablauf.
Ja.
Das ist so, als wenn Sie im Montageband bei VW jetzt plötzlich sagen,
bitte mit Tuning-Sets einbauen.
Wir bauen jetzt zwischendurch mal einen alten Karmann Ghia, schieben wir da in das Fließband rein. Das würde alles für Monate zusammenbrechen. Ne? Das geht gar nicht.
Das ist mehr wie so eine Tuning-Werkstatt, die sich darauf spezialisiert, dann eben die fertigen Modelle zu nehmen und dann wiederum eine andere
Version. Und da gibt es weltweit einige wenige Firmen, die sowas machen. Die Hauptkunden sind oft Privatleute, also
die lassen sich dann sozusagen ihre Superbar einbauen und sowas.
Vermögende Firmenchefs oder auch Firmenflugzeug und
oder Präsidentenflugzeuge.
Präsidentenflugzeuge oder auch arabische Scheichs oder da gibt es etliche Beispiele, die auch gerade hier diese 747 SB fliegen. Und es gibt einige wenige Firmen weltweit, die sich auf solche Einzelumbauten spezialisiert haben. Tuning-Firmen, wie sie sagen. Unter anderem macht das auch die Lufthansa Technik in Hamburg, die auch nicht im großen Stil, aber doch auch einzelne Flugzeuge jetzt nicht in dem Sinne wie Sophia die ganze Struktur umbaut, sondern das ist ja im Wesentlichen die Inneneinrichtung, die geändert wird für Firmenbosse oder als Firmenflugzeuge oder für Regierungsflugzeuge. An der Struktur des Flugzeugs wird nichts geändert. Es wird da kein Loch reingeschnitten und Die Elektronik wird vielleicht abgeändert, aber es ist die Innenausstattung. Mhm. Und bei Sophia ist die große Herausforderung, dass ich ein Riesenloch in den Rumpf schneide. Also nicht, man schneidet es nicht physikalisch rein, aber eine Riesenöffnung habe im Flug, die auch, wenn die Tür aufgeht, offen ist, ein 4x4 Meter großes Loch. Und trotzdem soll dieses Flugzeug noch stabil fliegen.
Also Anforderungen an die Aerodynamik, an die Stabilität des Rumpfes. Ja,
wenn ich da so ein Loch im Rumpf habe, der Rumpf trägt massiv zur Stabilität eines Flugzeugs bei. Ein Flugzeug als solches ist ja relativ elastisch. Es ist ja nicht sehr steif.
Ja.
Das ist, man sieht das ja, wenn man fliegt und wie die Triebwerke da rumwackeln und die Flügel hochgehen bei Turbulenzen. Deswegen fliegt ein Flugzeug und bricht nicht auseinander, weil es eben ein bisschen elastisch ist.
Ja.
Aufgrund, wie es in seiner Wabenstruktur zusammengebaut ist. Flugzeug ist letztendlich, wird heute noch gebaut wie Segelschiffe, ne? Mit Kiel und Spanten und
Luftschiff wäre eigentlich immer noch die bessere Bezeichnung.
Die Sprache ist auch noch so. Man redet also nicht der Kabinenboot, aber der Höhe, der heißt Waterline. Es kommt also das im Englischen, ne? Wasserlinie und nicht Luftlinie oder sonst was, sondern man verwendet die Begriffe aus der Seefahrt. Flugzeug fliegt auch mit Knoten. Die Geschwindigkeit wird immer, also die NASA selber hat das metrische
System. Liegt ja auch nah. Ich meine, es ist ja eigentlich auch ein man schwimmt in der Luft. Es ist ein Strömungsfragen. Also es gibt ja genug Vergleiche.
Ja. Also die große Herausforderung war, ich hatte vorhin gesagt, dass die Firma Boeing am Anfang interessiert war und später nicht mehr. Sie war nachher auch so stark desinteressiert, dass sie auch die Kerndaten dieses Flugzeugs nicht an die Firma gegeben hat, die das Flugzeug dann wirklich umgebaut hat. Oh. Man hätte das für sehr teures Geld von der Firma Boeing kaufen müssen. Und da hat die Firma L3 im texanischen Waco, die das Flugzeug umgebaut hat, hat gesagt, wir kriegen das billiger hin, wenn wir 3 Monate oder mehrere Wochen mit Sophia fliegen, die ganzen Testflugmanöver machen, die jedes neue Flugzeug machen muss und dabei messen, wie sich unser Flugzeug verhält. Und das hat man verglichen mit Windkanalversuchen, die man gemacht hat, mit dem nicht modifizierten Flugzeug, 7% Modell. Die NASA hat in Kalifornien sehr große Windkanäle, wo man das machen kann.
Also 7% der Größe.
7% der Größe, Entschuldigung, ja.
Ja.
Und hat dann diese Messdaten, die man im Flug gewonnen hat, mit den Windkanalversuchen verglichen, um das Modell, was man da im Windkanal hat, zu verifizieren, damit man das vergleichen kann. Und dann hat man das 7%-Modell genommen, hat dann das Loch reingemacht, mal vorne, mal hinten, mit verschiedenen Spoilern und so weiter und hat entsprechende Windkanalversuche gemacht und hat das dann hochgerechnet, wie sich das auf das eigentliche Sophia-Flugzeug, das 100%-Sophia-Flugzeug auswirken würde. Das sind alles rein mathematische Verfahren, die man da nutzt. Und durch diese Analogie-Vergleiche war man sich sicher, dass einmal die Rechenmodelle stimmen. Und dann hat man diese Rechenmodelle auf das modifizierte Sophia-Flugzeug angewendet und hat festgestellt, ja, das ist machbar, so ein Loch reinzuschneiden, es mit einer Tür abzuschließen und dann auch im Flug die Tür zu öffnen, ohne dass der Flieger auseinanderbricht oder vom Himmel fällt.
Und zwar ohne jetzt nennenswerte Änderungen wirklich zu dem Flugzeugdesign zu machen.
Man muss einmal dieses Druckschott einbauen. Dieses Druckschott geht ja über den ganzen...
Also eine Wand ganz, sozusagen, eine dicke, einfach den vorderen und den hinteren richtig, Bereich einfach trennt.
Eine dicke Wand.
Die Wie dick ist die?
Die ist etwa...
halben Meter?
60 Zentimeter dick. Ist nicht massiv, sondern wie im Flugzeugbau üblich, aus Spanten und Aluminiumpanelen und
so weiter. Aber halt druckdicht.
Und so eine geschlossene Wand im Flugzeug versteift natürlich auch schon den Rumpf.
Ja.
Das kompensiert in etwa die Öffnung.
Ah, ja.
Dann hat man um die Öffnung rum die Beplankung verdickt und all das versteift dann auch diese Öffnung, sodass das nicht stärker
nicht wegflattert.
Rotiert und schwingt und flattert wie vorher. Das sind sehr massive Änderungen. Wo man relativ wenig machen musste, war an der Aerodynamik. Man musste also jetzt nicht vorne so eine Spoiler machen, sowas, sondern man hat stattdessen, also typischerweise, wenn Luft über so eine Kante strömt, dann ist es charakteristisch mit, glaube ich, einem Winkel von 7,5 Grad, kippt sozusagen der Strom ab und würde ins Innere dieser Cavity, dieses Lochs reinströmen und dann hinten auf das hintere Schott treffen.
Ja. Und dann entsprechende Verwirbelung.
Das darf natürlich nicht sein. Also hat man im hinteren Bereich so eine Art Rampe, angebracht, wo sich der Luftstrom anschmiegt und dann sanft wieder rausgeht. Und das hat sich dann bei den ganzen Flugtests gezeigt, dass sich das prima bewährt. Also ich hatte die Gelegenheit, einmal auf dem K.O. zu fliegen und im Dezember auch erstmal einmal auf dem Sophia. Auf dem K.O. ist mir in Erinnerung geblieben, wenn man die Tür aufgemacht hat, hat man das am Flugzeug gemerkt, wie es anfing zu rappeln. Und man hat es auch gehört.
Ja.
Wenn bei Sophia die Tür aufgeht, merken nicht mal die Piloten was.
Das ist also ein bisschen so vergleichbar zu so Cabrios. Ne?
Richtig. Ich meine,
wenn man jetzt das Dach aufmacht, dann genau. Hat man dasselbe Problem. Und vorne ist ja dann erstmal die Windschutzscheibe, die macht es ja hoch. Dann hat man aber trotzdem noch diese Verwirbelungsprobleme gehabt. Und dann kam, glaube ich, irgendwann Mercedes vor einigen Jahren mit dieser Idee, hinten einfach auch nochmal so ein so ein Netz eigentlich nur noch aufzubauen. Und damit war dann ziemliche Windstille.
Ja. Also das...
Vielleicht so ist
man,
es ja hier auch.
Vielleicht kann man es besser mit einem Schiebedach vergleichen, weil da ist, das ist eine kleinere Öffnung.
Ja.
Und wenn Sie im Auto Ihr Schiebedach aufmachen und fahren über die Autobahn mit 100,
kommt ja auch so eine kleine Lippe hoch.
Kleine Lippe hoch.
Ah, ja, richtig.
Man kann diese Lippe quasi auch nach hinten verlegen, dann geht sie aber nach unten und führt den Luftschirm raus. Und Sie merken auch, wenn Sie im Auto mit offenem Verdeck fahren und halten die Hand raus oder klappen diese Lippe runter, dann hören Sie sofort
die Vibration.
Und das ist natürlich im Sophia-Flugzeug auch noch. Wenn die Tür aufgeht, haben Sie diesen Orgelpfeifeneffekt. Ein bisschen, dass also da so Schwingungen auftreten. Aber der Luftstrom selber, der geht nicht rein oder nur ganz gering. Wenn der Luftstrom direkt 800 Stundenkilometer, selbst in der dünnen Luft, massiv auf die Teleskopstruktur trifft, dann können Sie das Teleskop nicht mehr ausrichten und stabilisieren. Das heißt, der Luftstrom darf das Teleskop nicht treffen.
Das heißt, in diesem geöffneten Bereich ist also vielleicht nicht gerade Windstille, aber da sind zumindest keine erheblichen Turbulenzen.
Das ist geringe Turbulenzen, aber kein direkter Luftstrom.
Okay.
Und es ist mehr so ein Schwingungseffekt, wie so ein Flöteneffekt oder wie eine Orgelpfeife.
Das sind, aber das erzeugt ja dann immer noch Vibrationen und das ist ja jetzt, sagen wir mal, für so ein Messgerät nicht unbedingt die optimale Bedingung.
Das ist tödlich.
Ja.
die Astronomen heutzutage wollen ihr Teleskop ungestört auf einen Stern oder auf ein Molekül, Wolke oder auf einen bestimmten Punkt ausrichten, ohne dass sich das auch nur mindestens
bewegt. Ja, ich meine, das Flugzeug an sich ist ja auch eine einzige Vibrationsmaschine. Richtig, Düsen sind da am Start, das flattert im Wind.
Ja, so ist es.
Das heißt, das ist alles gelagert, das schwimmt alles in Öl oder was?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Tatsächlich.
Ja, das schwimmt in Öl.
Okay.
Also die Idee, die sich dann rauskristallisiert hat, das Design, was man dann auch realisiert hat, ist eine Art Hanteldesign. Eine Hantel besteht aus einem zentralen Rohr mit zwei Kugeln an jedem Ende.
Also wir reden jetzt von so einer Gewichtshantel.
Gewichtshantel, Und das zentrale Rohr, das gibt's bei Sophia auch. Und die beiden Kugeln am Ende ist einmal auf der hinteren Seite ist das Teleskop mit seinen Spiegeln. Und auf der vorderen Seite ist es quasi das Instrument.
Mhm.
Und die Besonderheit bei dieser Sophia-Hantel ist noch, dass es noch eine dritte kleine Kugel in der Mitte vom Rohr hat oder im Schwerpunkt. So eine Kugelkalotte. Und diese Kugel im Zentrum, die ist in einer Kugelschale gelagert, die sich in diesem Ruckschott befindet. Und diese Kugel bewegt sich in dieser Kugelschale wie so ein Kniegelenk oder Hüftgelenk. In allen drei Richtungen frei rotieren kann. Und der Spalt zwischen dieser zentralen Kugel und der Kugelschale, in der es ruht, der ist wenige Mikrometer, also Hundertstel Millimeter. Etwa so, hat etwa die Dicke eines Blatts Papier.
Mhm.
Und das über einen Umfang, einen Durchmesser der Kugel von 1,20 Meter.
Mhm.
Und in diesen Spalt, da wird mit hohem Druck Öl reingepresst. Und dadurch habe ich quasi ein nahezu reibungsloses Rotationsverhalten. Das heißt, ich habe eine Kugel, die sich in einer Kugelschale völlig frei rotieren kann. Dieses Öl ist, das wissen Sie selber, wenn Sie irgendwo auf eine Ölspur geraten, dann haben Sie keine Reibung mehr. Dann rutschen Sie wie auf nassem Eis.
Wie auf Öl halt.
Wie auf Öl halt,
ja.
Genau. Und das heißt, auf diese Art und Weise ist es so, das Teleskop mit seinen 8 Tonnen, der bewegliche Teil des Teleskops mit seinen 8 Tonnen, schaut auf irgendeinen Stern. Und jetzt rotiert das Flugzeug ein bisschen drumherum. Das heißt, und da es aber keine Reibung hat, folgt das Teleskop diesen Flugzeugbewegungen nicht, durch seine Trägheit.
Mhm.
In erster Näherung natürlich. Das heißt, Flugzeug rotiert immer leicht, schwingt immer ganz leicht von links nach rechts. Das sieht man, wenn man mal auf so einen Flügel schaut. Und Davon merkt eigentlich das Teleskop gar nichts, weil es reibungsfrei in dieser Kugel gelagert ist und es eigentlich gar nicht registrieren würde. Und ist natürlich so, dass es immer noch eine gewisse Restreibung gibt. Ich habe überall Kabel rumhängen, sodass das Teleskop natürlich trotzdem gestört würde. Und dazu habe ich elektromagnetische Antriebe, die berührungsfrei arbeiten. Ich habe also ein Spulen und Magnete. Und wenn ich Strom durch diese Spulen schicke, habe ich ein magnetisches Feld, was sich dann wieder anzieht oder
wie so ein Lautsprecher funktioniert.
In ähnlicher Form, ja, genau. Und damit kann ich dann das Teleskop auch in Rotation steuern. So, das andere sind Vibrationen. Die geht natürlich durch so ein Lager nicht durch. Wenn das ganze Flugzeug wackelt, wäre es auch in erster Näherung erstmal nicht schlimm, wenn so ein Flugzeug 10 Meter durchsackt. Wenn es einfach geradlinig durchsackt. Ich schaue ja mit meinem Teleskop auf ein unendlich weit entferntes Objekt, einen Stern, Galaxie, die ist ewig weit weg. Wenn ich jetzt mein Flugzeug 10 Meter tiefer setze, schaut es immer noch auf das gleiche Objekt. Ich darf nur keine Rotationsbewegung reinbringen.
Ja.
Das heißt, Vibrationen würden in erster Näherung auch nicht stören, weil sie nur laterale Bewegung machen. Allerdings führen sie natürlich dazu, dass diese Vibrationen das zentrale Rohr sozusagen verbiegen oder auch die Teleskopstruktur verbiegen würden. Und dann habe ich natürlich, wenn ich eine Verbiegung habe, habe ich auch eine Drehbewegung am Himmel. Die darf nicht sein.
Ja.
Also ist der ganze Mechanismus, dieses Öllager, einschließlich Teleskops, ist auf einem Federsystem, auf einem gelagert. Das müssen Sie sich vorstellen wie LKW-Federn. Das gibt diese Luftfedern, das sind diese donutförmigen schwarzen Gummibälge, die man so etwa sieht. Und diese federn das Ganze ab. Und dann gibt es noch Schwingungsdämpfer. Es ist im Prinzip wie eine Autoaufhängung oder beim LKW. Ist dieses gesamte Teleskop in dieser Wand, in diesem Druckschott vom
aber man kann jetzt
Flugzeug
nicht
gelagert.
Beliebige, ich meine, wenn er jetzt so ein, man kennt das ja so aus dem Flugzeug, dann kommt dann einfach mal so eine Thermik oder so ein Loch und dann geht es wirklich bergab. Also irgendwo ist auch Schluss.
Irgendwo
aber
Schluss.
Bis zu welchem Maße kann jetzt diese Federung das alles kompensieren?
Also das theoretisch sollte es bis zu einem halben G sein an Beschleunigungswerten. Also bei milder Turbulenz, wie man so sagt, sollte es noch funktionieren. Und es hat einen Messflug gegeben im April, bei dem man durch heftiges Wetter geflogen ist, ein bisschen unerwarteterweise, weil die Vorhersagen, also selbst in der Höhe war noch Turbulenz. Und das Teleskop, die Wissenschaftler und Techniker und Ingenieure an Bord mussten sich anschnallen auf Kommando des Piloten. Und das Teleskop hat ungerührt weiter beobachtet. Aber das ist so ein Grenzbereich. Also, aber man hat den Vorteil, dass man gerade in der zweiten Hälfte, wenn ein Großteil des Treibstoffs verbraucht ist, man auf sehr große Höhen gehen kann, bis zu 14 Kilometer. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in solche Turbulenzen kommt, schon deutlich geringer. Also das ist auch der Vorteil, dass man sehr hoch fliegt und in der Regel außerhalb vom normalen Wettergeschehen sich befindet.
14 Kilometer, das ist das Maximum?
14 ist das Maximum, ja.
Aber also am Anfang muss man tiefer fliegen.
Am Anfang kommt man nicht so hoch, weil das Flugzeug zu schwer ist. Man kann natürlich sagen, ich lade nur die halbe Menge Treibstoff zu, dann kann ich direkt auf große Höhen fliegen.
Ja.
Aber man kann, also die Wissenschaftler können, das ist jetzt jahreszeitlich und wetterbedingt, dazu muss ich sagen, der Wasserdampf in der Atmosphäre, der das begrenzende Element ist. Wenn ich zu viel Wasserdampf habe, kommt meine Infrarotstrahlung nicht mehr durch. Und dieser Wasserdampf, der nimmt nicht gleichmäßig ab, sondern es gibt eine sogenannte Grenzschicht in Tropopause, unterhalb derer sich das gesamte Wettergeschehen abspiegelt. Und darüber, diese Tropopause ist eine scharfe Grenzschicht. Ab da ist der Wasserdampf radikal, ja, fast auf Null gesetzt, nicht ganz. Und ich muss oberhalb dieser Tropopause sein. Und die ist jahreszeitlich variabel. Im Sommer ist sie höher, weil es einfach wärmer ist. Und das Ganze sieht man in Gewitterwolken, die sind im Sommer hoch. Und sie ist im Äquatorbereich ist sie höher, weil sich da eben mehr Wärme entwickelt. Und im polaren Bereich ist sie geringer. Aber wenn ich oberhalb dieser Tropopause bin, und diese Tropopause schwankt eben zwischen, sag mal, 11 und 14 Kilometer Höhe. Und wenn ich meine Flugplanung geschickt auslege und ich bin am Anfang noch voll mit Treibstoff und komme nur 37.000 Fuß, 10, 11 Kilometer hoch, fange aber sozusagen, sag mal, im Norden an oder in einem Gebiet, wo die Tropopause niedriger ist, kann ich trotzdem schon was messen. Und ich kann dann jede Stunde einen halben Kilometer höher und komme in immer bessere Klinken. Manche Instrumente können auch in 37.000 Fuß, kriegen 50% der Energie reingestrahlt, fangen dann schon an zu messen, damit sie überhaupt was haben. Und wenn nach 3-4 Stunden ist man auf 45.000 Fuß, dann kriegen sie 90% rein, ne, und verbessern halt ihre Sammelfähigkeit.
Ja. Ja, wir hatten ja hier vor einigen Ausgaben auch eine Sendung zur Atmosphäre, wo es auch viel um die Aschewolke-Messung ging und so weiter, aber wo auch so diese Atmosphärenstruktur eine Rolle gespielt hat. Wer da anschließen möchte, kann sich auch nochmal in die Sendung reinhören, wenn das noch nicht schon geschehen ist. 14 Kilometer, das ist natürlich schon deutlich höher, auch als der normale Flugverkehr so operiert.
Ja, also die...
Also quasi, man befindet sich wirklich so am niedrigsten Bereich der Stratosphäre.
Ja, das ist die Tropopause grenzt...
Muss ja auch sein, weil sonst wäre der Name ja falsch gewählt.
Richtig. Die Tropopause grenzt gerade die Troposphäre, wo das Wettergeschehen, Wolken, sich abspielt, von der Stratosphäre ab. Und deswegen stratosphärisch, weil es genau am unteren Rand der Stratosphäre langkratzt. Mhm. Und die Flieger messen ja alles in Fuß, also die sind jetzt nicht exakt, das müsste ich jetzt genau umrechnen, 14,2, also die Angabe in Fuß sind 45.000 Fuß. Diese Limitierung hängt von dem Sophia-Flugzeug ab, es kann halt nicht höher fliegen. Das ist,
wie hoch oder darf könnte nicht höher denn fliegen. Ein Flugzeug fliegen? Wo ist denn so die Grenze
es,
da?
Es gibt ja Forschungsflugzeuge der NASA und inzwischen auch vom DLR, die im Bereich bis zu 16, 18, 20 Kilometer Höhe fliegen können. Mhm. Und zwar auch beständig. Also auch dieses Spionageflugzeug, die U-2, konnte, glaube ich, auch über 14 Kilometer Höhe. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Die NASA verwendet übrigens immer noch diese U-2-Flugzeuge in modifizierter Form auch als Forschungsflugzeuge, um in solch großen Höhen ja Aerosole einzusammeln, Vulkanasche, so wie es das DLR mit dem Vulkanjäger oder Vulkanjäger, glaube ich,
Falcon
gemacht hat. Das DLR hat ja ein neues zusätzliches Forschungsflugzeug vor 1,5 Jahren bekommen, das HALO, High Altitude. Und das ist gerade dabei, mit entsprechenden Messinstrumenten ausgestattet zu werden. Ich glaube, die HALO kann auch bis 18 in dem Bereich fliegen.
Mhm.
Es gibt natürlich Flugzeuge,
die... High Altitude and Long Range Research Aircraft.
Dankeschön.
Ja, ich habe natürlich auch gerade mal nachgeschlagen. Ja. Gulfstream G550 Flugzeug. Aha. Also das U2, ich habe gerade mal geschaut, schafft tatsächlich 20 Kilometer.
Mhm. Es gibt Flugzeuge, die für eine kurze Zeit, also es hat immer hier diese amerikanischen, die ersten Astronautenkandidaten.
Das HALO macht 15.
Sind mit Starfightern bis 80 Kilometer hochgeflogen. Ne? Also das hat man viel Anlauf genommen und ist dann hoch und dann ist man auch wieder runtergefahren.
Da konnte
man
nicht 10 Stunden lang rumfliegen.
Nee, also das sind ein paar Minuten, dann fiel man wieder runter.
Und schon gar nicht so viel Last mitnehmen.
Und manche sind in der Tat runtergefallen bis unten auf den Boden, weil in der großen Höhen oft dann auch die Triebwerke ausgesetzt haben und nicht wieder ansprangen. Und wenn so ein Flugzeug einmal in so einem Spin ist und dann kann man das nicht mehr stabilisieren, dann fällt es runter und dann, ja. Aber das ist nur so.
Wäre denn das noch erstrebenswert, die Flughöhe noch weiter zu steigern? Ich meine, wie viel Prozent des Wassers hat man dann schon unter sich gelassen, wenn man so weit ist?
99%.
99%.
Wenn man oberhalb der Tropopause ist.
Ja.
Also die Höhe steigern würde Sinn machen, wenn man am Anfang mit voller Treibstoffzuladung direkt auf großer Höhe.
Dass man sozusagen nicht.
Oberhalb von 45.000 Fuß, das zu steigern, bringt nur in Ausnahmefällen etwas. Das gibt das ein oder andere Instrument, mag da noch ein paar Prozentpünktchen gewinnen, aber das wäre die zusätzlichen Kosten nicht wert.
Ja.
Also es gibt kein Flugzeug der Größenordnung wie diese Boeing 747, die diese Höhen fliegen kann. Das heißt, man müsste ein völlig neues Flugzeug entwickeln und das sind dann, also ein neues Flugzeug entwickeln sind mehrere Milliarden
Euro. Könnte man nicht so eine verkürzte Version von dem A380 nehmen, dass man da noch was reinschnippelt?
Muss man mal schauen,
Cabrio-Dach einbaut.
Wie sich das bei Airbus weiterentwickelt.
Ja.
Das ist jetzt ja die A380, weiß nicht, 600 oder wie sie heißt, ist ja das erste Modell.
Ja.
Und üblicherweise nach 30 Jahren haben sich daraus 15 weitere Modelle entwickelt.
Kann also durchaus passieren.
Es würde mich nicht wundern, wenn nach 10 Jahren Sophia-Betrieb die Astronomen sagen, wunderschönes Ding, aber 8 Meter Spiegel oder so wäre ja noch besser.
Ja, aber das Ding ist also das ja ist im Wesentlichen rund und das über die ganze Breite, also da wäre ja sicherlich noch einiges zu holen.
Ja. Also ich will jetzt nicht hier Erwartungen wecken, dass das DLR gerade Geld sammelt, um so NASA...
gut, aber man steht ja jetzt mit Sophia auch noch ganz am Anfang. Ja, der Regelbetrieb ist ja auch überhaupt nicht aufgenommen worden, sondern wir reden jetzt, es gab zwar schon Flüge, aber ich weiß nicht, in welchem Modus befindet sich das Projekt? Vielleicht auch nochmal kurz so was zu dieser, ich weiß nicht, ob wir diese Entstehungsgeschichte schon richtig abgebildet haben. Also NASA hat es halt vorher alleine gemacht, hat dann gesehen, okay, wir haben jetzt auch gar nicht jetzt die... Also es gibt Instrumente, die übertreffen das, was wir jetzt selber im Einsatz haben, noch so sehr, dass wir das auch unbedingt haben wollen. Dann gab es diese Einladung und daraus hat sich dann diese Kooperation dann entwickelt, dass man gesagt hat, okay, die nächste Generation, die machen wir dann auch gleich gemeinsam. Das heißt, bei der Sophia ist es so, dass das Flugzeug und der Betrieb, das ist quasi der Teil der NASA und alles jenseits des Druckschotts ist DLR. Kann man das so verkürzen oder trifft es das nicht so richtig?
Ja, nicht so ganz. Im Prinzip ist schon eine Aufteilung, aber die... Wir wollten also eigentlich so ein seamless Team, also dass es da also nicht so getrennt hergeht.
Ja.
Also die Entwicklung war so, dass eben nachdem also die deutschen Wissenschaftler auf dem K.O. geflogen sind, dem DLR die Tür eingerannt sind, sagen, hier, wir müssen unbedingt bei der NASA mitmachen, das ist ein tolles Potenzial für die Astrophysik, für die Astronomie und wir haben auch die entsprechenden Detektoren und Instrumente, die wir entwickeln werden und das hat Zukunft dieses Gebiet und NASA hat sich dann auch ans DLR gewandt und auch in Kenntnis der Technologien, die in Deutschland auf dem Gebiet von Großteleskopen vorhanden sind. Also Namen wie die Firma Zeiss waren ja nun weltbekannt. Die haben sehr viele bodengebundene Teleskope bis 3,60 Meter gebaut und die Europäer haben 8 Meter Spiegel in Chile gebaut. Und das heißt, da war ein großes Know-how in Europa und auch in Deutschland, sodass das also... Man hätte ja auch sagen können, die Deutschen bauen das Flugzeug um und die Amerikaner bauen das Teleskop. Nein, es war so, dass eben die Amerikaner, die NASA meinte, das wäre ein Gebiet, wo die Deutschen sehr kompetent sind. Und das war mit ein Grund für diese Aufteilung. Naja, dann hat es natürlich lange Diskussionen, Verhandlungen gegeben. Eigentlich, das DLR macht ja Raumfahrt. Und Sophia, Flugzeug, ist ja nun keine Raumfahrt. Die DFG, die Max-Planck-Gesellschaft, nutzen bodengebundene Teleskope. Ja, das ist... Diese Auftrennung war sauber. Aber wer macht flugzeuggetragene Astrometer? Gibt's ja niemanden. Und dann hat sich das DLR und die Ministerien überreden lassen und sagen, ja, wir machen das ja mit NASA zusammen. NASA ist Luft- und Raumfahrt. Also der natürliche Ansprechpartner auf deutscher Seite für die NASA wäre das DLR. Sophia ist von der Komplexität vergleichbar einem Satellitenprojekt. Also sollte es eigentlich das DLR machen. Und das war dann eine Entscheidung, die im Ministerium getroffen wurde. Ich glaube schon die Anfänge 85, 86, 87. Und wir haben dann mit der NASA erste Abstimmung gemacht. Da macht man so einen Briefaustausch, ein Letter Agreement, wo jede Seite festlegt, was sie macht, was die andere Seite macht, damit man auch sauber die Aufgaben trennt. Und auf dieser Basis haben wir dann in Deutschland sogenannte Machbarkeitsuntersuchungen durchführen lassen. Das DLR hat Aufträge an deutsche Firmen vergeben, die diese Untersuchungen gemacht haben. Man teilt so Projekte immer in Phasen ein. Die werden mit Buchstaben bezeichnet, Phase A, B, C, D. Phase E ist der Betrieb. Phase A ist Machbarkeitsuntersuchung, Phase B ist vorläufige Designuntersuchungen, die Phase CD ist die Herstellphase. Und wir haben es also bis 1989 hier in Deutschland geschafft, die Phasen A und B durchzuführen und hatten am Ende von 89 eigentlich ein Konzept, wie man das jetzt bauen könnte. So, das ist das eine. Das zweite, was man braucht, sind die finanziellen Ressourcen. Und die müssen dann zeitgleich auf amerikanischer und auf deutscher Seite muss zeitgleich Geld vorhanden sein, damit jeder seinen Teil machen kann. Und dann kam 1989, 90 die Deutsche Vereinigung dazwischen. Viel Geld im DLR aus den Ministerien wurde in die ostdeutschen Institute gesteckt, um die am Leben zu erhalten, sodass also da eine Lücke war, wo wir gar nicht die finanziellen Mittel hatten, um Sophia zu machen. Andere Dinge waren auch schon länger in Vorbereitung gewesen. Die macht man natürlich zuerst ab, arbeitet man zuerst ab und man muss sich dann hinten anstellen. Und dann zeigte sich dann, dass 94, 95, und dann hatten wir mal kein Geld, wie gesagt. Dann gab es Zeiten, 92, 93 hatten wir wieder Geld, aber die NASA gerade keins. Und dann gab es 95 ein kleines Fenster, wo parallel
allen gut ging
und wir beide Geld hatten und gesagt haben, so, unter diesen Voraussetzungen können wir es machen.
Ja.
Und dann haben NASA und DLR ein sogenanntes Memorandum of Understanding geschlossen. Das ist so eine Art Vereinbarung. Es gibt ja keine Verträge zwischen NASA und DLR, sondern man kann nur Vereinbarungen treffen. Die sind nicht in dem Sinne rechtsverbindlich oder einklagbar. Das ist immer best effort. Ja, aber das wurde dann genau die Verantwortung aufgeteilt. Und dort wurde festgelegt, NASA kauft das Flugzeug, modifiziert es und integriert das deutsche Teleskop in dieses Flugzeug.
Mhm.
Die deutsche Seite, das DLR, ist verantwortlich für den Bau des Teleskops und die Beistellung an die NASA und unterstützt die Integration ins Flugzeug. Und das wurde damals mal ganz grob abgeschätzt. Das wäre dann ungefähr, der deutsche Anteil finanziell wären dann etwa 20% und der amerikanische Anteil 80%. Und dann haben wir gesagt, gut, dann verteilen wir auch die wissenschaftliche Nutzung. Dann bekommen auch die Deutschen 20% der Messzeit und die Amerikaner 80% der Messzeit. Aber nur, wenn die deutsche Seite auch 20% der Betriebskosten übernimmt. Und das haben wir dann so vereinbart. Und dann haben wir noch zusätzlich vereinbart, dass wir nicht der NASA einmal im Jahr 20% des Geldes überweisen, sondern wir haben damals festgelegt, dass ungefähr ist der Anteil an Personal, der benötigt wird auf amerikanischer Seite, und das sind die 20% auf deutscher Seite. Also das ist unser Betriebsbeitrag, den wir in Sachleistungen erbringen. In kind, wie es so schön heißt. Also in Form von Personal oder Reparatur, Wartungsarbeiten am Teleskop, Ersatzteile. Wir haben dann gesagt, wir machen sogar die Triebwerkswartung, ist Teil unserer Aufgabe.
Mhm.
Und diesen speziellen Punkt haben wir dann später dadurch gelöst, dass wir moderne, also überholte Triebwerke beschafft haben und damit quasi unseren Betriebsbeitrag bezüglich Triebwerkswartung für die nächsten 20 Jahre schon abgedeckt hatten. Da haben wir also am Anfang viel Geld investiert, statt 20 Jahre lang wenig. Das war natürlich ein Risiko, ne? Wenn das Projekt nicht zum Tragen kommt, ist das Geld vergeblich gewesen. Aber diese Triebwerke könnte man heute, glaube ich, mit Gewinn gut wieder verkaufen, weil sie gefragt sind, weil sie diese 747SB läuft langsam aus,
ja,
und Ersatzteile zu beschaffen ist schwierig. So, zurück zu der Vereinbarung. Das wurde damals vereinbart. Und unabhängig, wie sich das jetzt über die Jahre entwickelt, also wenn jetzt NASA plötzlich doppelt so viel Geld ausgeben muss, um das Flugzeug umzubauen, dann heißt es nicht, dass sie plötzlich 90% und wir nur noch 10% haben, sondern es bleibt bei dieser 20-80-Regelung. Egal, wie teuer es für eine Seite wird. Weil sonst würde man ständig versuchen, gegeneinander aufzurechnen, ah, wir haben mal mehr ausgegeben, wir wollen mehr 10 Stunden mehr Messzeit, sondern dass man grundsätzlich diese Vereinbarung hat. Das ist wichtig. Ja, und auf dieser Basis haben wir dann in Deutschland Ende 96, Anfang 97 im Auftrag an die deutsche Industrie vergeben zum Bau dieses Teleskops. Dieser Auftrag erfolgte nach einem Wettbewerbsverfahren. Wir hatten also zwei Firmenkonsortien, die uns interessante Vorschläge gemacht haben, wie es zu bauen ist. Und da haben wir das Wirtschaftlichste von ausgewählt. Da hatten wir also eine gewisse Konkurrenzsituation. Das ist natürlich immer schön, wenn man das hat. Oft hat man in der Raumfahrt nur eine Firma, die anbietet. Ja, da muss man neben.
Friss oder stirb.
Friss oder stirb.
Ja.
Und hier waren wir in der glücklichen Situation, dass wir hier zwei Firmenkonsortien hatten, die beide sehr gute Angebote
eingebracht haben. Wer hat das letzten Endes dann umgesetzt?
Die Firmen, die das gewonnen haben, waren ein Konsortium aus den damaligen Firmen MAN Technologie und Kaiser Trede, MAN Technologie in Mainz, Augsburg, und Kaiser Trede GmbH in München. Beide Firmen, die Firma MAN Technologie ist zwischenzeitlich umbenannt in MT Mechatronics und Teil des OHB-Konzerns in Bremen. Und auch die Firma Kaiser Trede ist vor einigen Jahren von der Firma OHB mit aufgekauft worden, also zumindest teilweise. Aber die beide fungieren noch unter ihrem alten Namen. Und die Firma, jetzige Firma MT Mechatronics, war sehr erfahren auf dem Gebiet von großen Radioteleskopen. Wir haben, sie kommen von der Gute Hoffnungshütte in Oberhausen, MAN, LKW, also Schwermaschinenbau, und haben das aber im Laufe der Jahre in bestimmten Sparten weiterentwickelt zum Leichtbau, filigrane Teleskopstruktur, Radioteleskopstrukturen. Sie haben Brücken gebaut, filigrane, und haben sich dann auch später auf moderne Materialien wie Kohlenfaserkunststoffe verlegt, die man aus dem Formel-1-Bau kennt, diese Monocox. Das wird bei Sophia sehr viel eingesetzt.
Super stabil und sehr leicht.
Super stabil und vergleichsweise leicht im Vergleich zu Stahl oder selbst Aluminium. Ja, also diese Firmen haben den Auftrag bekommen und hatten bis 2002 Zeit, das zu bauen und in die USA zu liefern. Wir haben etwa ein Jahr Zeitverzug reinbekommen. Also sie haben es nicht exakt pünktlich abgeliefert. Das ist bei sowas auch nicht zu erwarten. Also das war schon eine technologische Herausforderung. Ich hatte schon mal gesagt, der Spiegel ist dreimal größer als beim K.O. Aber man darf um Gottes Willen nicht das achtfache Gewicht reinbringen, sondern man muss da schon wirklich neue Technologien einbringen.
Ja, wo wir jetzt auf das eigentliche Teleskop nochmal zu sprechen kommen. Mich würde ja nochmal genau interessieren, was da jetzt eigentlich wirklich drin ist in dem Flugzeug. Also wie das Flugzeug selber aufgebaut wurde, um überhaupt den Platz zu machen mit diesem Druckschott. Das ist ja, glaube ich, ganz gut klar geworden. Aber woraus besteht denn jetzt dieses Teleskop tatsächlich? Also es gibt einen großen Spiegel. Wie muss man sich den vorstellen? Ist das so eine große Schüssel, wie so eine Satellitenschüssel, oder hat so ein Infrarotspiegel da ganz andere Anforderungen? Also ist das wirklich jetzt so ein Spiegel im Sinne von Spiegel? Wenn ich mich da vorstelle, sehe ich mich, oder wie muss man sich das vorstellen?
Exakt.
Exakt so.
Ja, gut, ich hole mal ein bisschen aus. Also es ist in der Tat ein Spiegel, besteht aus einer Glaskeramik und diese Glaskeramik ist vergleichbar dem, was man zu Hause am Ceran-Kochfeld hat. Das ist ein ähnliches Material, nennt sich Serodur und hat einen ganz geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Das heißt, wenn die Temperaturen rauf und runter gehen, dehnt der Spiegel sich nicht aus und schrumpft auch nicht. Das heißt, der ist formstabil.
Ja.
Wenn Sie einen Aluminiumspiegel haben, der verformt sich bei Temperaturschwankungen und dann wandert der Fokus raus. Und dieser Cerodur-Spiegel ist von der Firma Schott in Mainz und war ein Probespiegel gewesen für die 8,2 Meter Spiegel der ESO in Chile, für das Very Large Teleskop. Dort hat die ESO 4-8 Meter Spiegel.
Die ESO?
Die European Southern Observatory.
Ah, okay.
Das ist eine ähnliche Organisation wie die ESA, aber für bodengebundene Teleskope. Und hatte 4 Meter Durchmesser und war 40 Zentimeter dick und wog 4 Tonnen, sage ich mal, und war also so nicht einsetzbar.
Weil
er zu schwer war. Mhm. Und kann man natürlich erstmal auf die 2,70 Meter runterbringen, dann verliere ich schon etliches an Masse. Aber das ist immer noch viel zu schwer. Was macht man in dem Falle? Hat man das Verfahren gewählt, dass man von der Rückseite dieses Blocks Taschen reingefräst hat, sodass der Spiegel anschließend so eine Art Wabenstruktur hat. Sechseckige Taschen von hinten, 122 oder 28 Stück. Und sodass die aber nicht bis zur Oberfläche durchgefräst werden, sondern dass eine glatte, durchgängige Oberfläche, also quasi eine Deckplatte von 2 Zentimetern stehen bleibt.
Ja.
Die Steifigkeit, der Spiegel verliert kaum an Steifigkeit durch dieses Leichtgewichten, wie man das nennt, aber er wird eben deutlich leichter. Also der leichtgewichtete Spiegel wiegt noch 800 Kilogramm im Vergleich zu den 4000, die er ursprünglich hatte, ohne dass er an Stabilität wesentlich verloren hat.
Aber nach vorne ist es eigentlich ein durchgehender Spiegel.
Nach vorne ist es ein durchgehender Spiegel, glatte Schüssel, und es sind da von hinten so Sacktaschen eingefräst, sodass dünne Stege übrig bleiben.
So eine Wabenstruktur, die das halt dann sehr stabil hält.
Wenn man sich das Hubble Space Teleskop mit seinem Spiegel anschaut, der hat auch diese Wabenstruktur, da hat man aber diese Stege aus jeweils 3 Segmenten zusammengesetzt, dass man so eine Dreieckstruktur hat, und hat dann oben drauf eine Platte draufgeklebt.
Ja.
Und hier hat man aus einem monolithischen Block heraus das sozusagen rausgefräst. So ein Spiegel muss natürlich auch gehalten werden. Das heißt, er hat 18 Unterstützungspunkte, die in der Richtung nach oben halten, und 6 an der Seite, sodass er sich nicht drehen kann.
Ja.
Und diese Unterstützungspunkte sind wieder in eine Tragestruktur eingebaut. Das nennt man die Spiegelzelle. Und die wiegt auch noch wieder 800 Kilogramm. Und diese Spiegelzelle ist in einem Strebengerüst verbunden mit einem zweiten, dem Sekundärspiegel, der etwa 3 Meter oberhalb dieses Primärspiegels sich befindet und 30 Zentimeter Durchmesser hat. Das heißt, die Photonen, das Licht, was auf den Hauptspiegel trifft, wird gebündelt auf diesen zweiten Spiegel, der 3 Meter oberhalb von dieser Schüssel ist, und schickt das Licht wieder zurück bis etwa 1 Meter oberhalb vom Hauptspiegel. Und dort befindet sich ein 45 Grad Planspiegel, der das Licht im rechten Winkel durch dieses zentrale Rohr, dieses Hantelrohr, nach vorne durch das Druckschott in die Kabine schickt. Und dort ist ein Fenster, oder das Instrument ist dort angeflanscht, wo der Detektor sich befindet, wo das Licht auf diesen Detektor trifft. Und dann muss halt das Instrument auch druckdicht sein, sodass diese Druckdichtigkeit innerhalb der Kabine gewährleistet ist.
Das Ganze ist ja eine, ist ja so eine, man misst eigentlich nur einen einzigen Punkt. Also man misst wirklich nur eine einzige Quelle. Es ist jetzt nicht so ein zweidimensionales Bild, was man da abgreift.
Das hängt jetzt vom Experiment ab. Das ist, ich kann es vergleichen mit einer Kleinbildkamera, die ich habe. Da ist ja auch heutzutage ein CCD-Chip drin mit einer großen Linse vorneweg. Und hier benutzt man statt der Linse eben einen Spiegel.
Ja.
Und da können Sie auch flächige Abbildungen mitmachen. Wenn man jetzt ein Spektrometer hat, ein Gerät, was nur einen Detektor hat und was eine bestimmte Linie aufmisst, das misst in der Tat nur einen Punkt. Wenn ich da ein flächiges Bild haben will, dann muss ich eben diese Raster-Scans machen, dieses Scanning, um aus verschiedenen Punkten eben eine Art Bild zusammenzusetzen.
Und so ist das hier auch?
So ist das bei den Spektrometern auch. Und wenn ich eine Kamera verwende, die viele Pixel hat, dann habe ich ja in jedem Pixel, jeder Pixel schaut auf ein kleine andere Stelle am Himmel. Leicht, also jeder Pixel in meinem CCD oder Infrarot-CCDs, sind keine CCDs, aber vergleichbare Detektoren, schauen auf einen anderen Punkt am Himmel. Das ist wie bei jeder anderen Kamera auch.
Ja.
Gut. Aber wie gesagt, nochmal zurück auf die Spiegel zu kommen.
Aber hier ist es nicht so. Also hier ist sozusagen der.
Sowohl als auch. So. Das hängt jetzt vom Instrument ab, womit ich beobachte.
Ach so.
Wenn ich nur einen Pixel-Detektor habe, dann sehe ich auch nur am Himmel eine Stelle. Mhm. Wenn ich jetzt so 10x10 Pixel nebeneinander habe, dann kann ich diese 10x10 Pixel auch quasi am Himmel abbilden. Dann habe ich am Himmel ein Abbild von diesem 10x10 Pixel. Dann messe ich also auch 10x10 Punkte am Himmel. Die liegen natürlich sehr eng zusammen.
Ja.
Das ist also ein ganz enger Bereich. Und moderne optische Kameras haben ja 1000x1000 oder 2000x2000 oder im Weltall bei 4000x4000 Pixel. Da kann ich halt große Fläche am Himmel gleichzeitig abmessen. Wenn ich nur einen Pixel habe, muss ich halt 4000 mal, da bin ich ewig mit beschäftigt, wenn ich dann das gleiche Bild abrastern würde.
Okay, ich habe jetzt nur nachgefragt, weil mir nicht so ganz klar, wie jetzt diese Bündelung ist. Also nochmal, das Licht trifft ein. Trifft auf diesen großen Spiegel. Ja. Der bündelt es im Wesentlichen alles in die Mitte.
Weil dieser Spiegel gekrümmt ist, wie so eine Schüssel.
Genau.
Das kennt man von, wie Sie sagen, von
Fernsehantennen. Genau, wenn das jetzt nur irgendwie Sonnenlicht wäre, dann könnte man da oben seine Schüssel Wasser drauf machen und die kochen.
Also im Moment gibt es noch die Anforderung, dass das Sophia-Flugzeug, wenn es misst und mit offener Tür misst, vor Sonnenaufgang landen muss. Es könnte sein, dass die Tür nicht zugeht.
Ja.
Und dann könnte, wenn der Pilot irgendwelche Manöver fliegen muss, Sonnenlicht auf den Spiegel fallen und dann haben sie genau den Effekt, dass sie einen Brennstrahl haben, wie bei einer Lupe.
Ja.
Und da Schäden anrichten am Flugzeug.
Und der würde ja dann so mitten ins Instrument hineinballern.
Irgendwohin, wenn die Sonne schief reinscheint, dann könnte es sein, dass der Brennpunkt auf der Flugzeugaußenhaut, Innenhaut liegt und dann noch einbrennt oder auf einer Aluminiumstruktur, die erhitzt und dann fällt das Ganze auseinander.
Das ist so schlimm, wird's nicht sein. Das ist also eine reale Gefahr. Ja.
Die Gefahr ist da und erst wenn man nach vielen Flügen die Sicherheit hat, dass die Tür wirklich immer zugeht, dann wird man auch bei Sonnenlicht landen dürfen. Im Moment ist das noch
Tabu. Nicht
noch Tabu, ja.
Oh, okay. Ja, das ist, glaube ich, auch noch nicht so deutlich geworden, aber ist ja eigentlich auch klar, das Ding fliegt nur nachts.
Das fliegt nur nachts.
Weil sonst wäre das ja alles ein bisschen.
Und zwar im Moment nachts in Amerika. Das heißt, es fliegt gerade heute.
In diesem Moment jetzt, wo wir hier gerade aufnehmen. Ja.
Und wird in einer halben Stunde landen. Das ist der Vorteil, wenn man hier in Deutschland sitzt, kann man das tagsüber verfolgen.
Ja, das ist in der Tat.
In den USA, die werden also hauen sich die Nächte um die Ohren. Ne?
Oha.
Ja.
Okay, aber nochmal zu dem Spiegel. Also der große Spiegel fokussiert das alles auf einen zweiten Spiegel, der da drüber ist, und der wirft das dann wiederum in die Mitte des großen Spiegels zurück, und da wird es einfach abgelenkt um 90 Grad und dann trifft es in diesen Kanal, und dieser Kanal ist das, was dann sozusagen durch dieses Druckshot hindurch geht, durch diese Trennwand, und damit ist es dann aus dem dem Teleskop heraus in den Instrumentenbereich, wo auch das Team sitzt. So läuft das. Ja. Okay, verstehe.
Also der vordere Teil in der Kabine, wo das dann reinläuft, gehört noch zum Teleskop dazu, aber das Instrument, was dann quasi angeflanscht wird,
ragt da so rein, und das ist dann wahrscheinlich auch so überhaupt die Befestigung für alles.
Ja, ja. Okay. Im Prinzip würde es reichen, wenn man nur den Hauptspiegel hat, der fokussiert das auf einen Punkt. Aber dieser Punkt läge dann oberhalb dieses Spiegels, irgendwo vielleicht sogar außerhalb vom Flugzeug, jedenfalls in dem Bereich, wo eben die Umgebungsbedingung ist. Und da kann ich kein Instrument anbringen. Ja. Also der Grund, warum ich die zwei zusätzlichen Spiegel habe, ist quasi nur, diesen Brennpunkt vorne in die Kabine reinzulegen. Ja. Der zweite Spiegel, der obere, der hat noch die zusätzliche Eigenschaft, dass er hin und her schwingen kann, wobbeln, choppen. Damit kann ich Folgendes erreichen. Wenn ich den ein wenig bewege, dann schaue ich mal am Himmel auf die Quelle, die ich habe. Und wenn ich jetzt den Spiegel ein wenig bewege, schaue ich genau neben die Quelle. Das heißt, im Infrarot, wenn ich Infrarot-Messverfahren habe, habe ich oft, dass ich noch Hintergrundstrahlung habe. Es ist so, als wenn Sie eine Kerze beobachten wollen, direkt, und Sie halten die vor die Sonne. Dann werden Sie die Kerze im hellen Sonnenlicht gar nicht sehen.
Ja.
Wenn Sie aber dann beobachten die Kerze mit der Sonne und dann im nächsten Schritt die Sonne ohne die Kerze und machen das 1000 Mal und bilden dann immer die Differenz, dann haben Sie irgendwann dieses kleine Delta von der Kerze, kommt dann aus dem Hintergrund raus. Mhm. Das heißt, das haben Sie auch im Weltall oft in diesen Molekülwolken, ist Hintergrundstrahlung. Das heißt, Sie schauen auf Ihre Molekülwolke oder auf Ihren Stern und schauen dann auf ein Gebiet am Himmel, wo nichts ist, und bilden die Differenz und machen das oft genug. Und dann kommt nur das Signal von der Quelle dann zum Schluss, bleibt übrig.
Mhm.
Und deswegen ist dieser zweite Spiegel, kann hin und her schwingen, ein klein wenig, um das zu machen. Und zusätzlich ist der Mechanismus da, um den Fokus nachzufahren, zu zentrieren und auch die Ausrichtgenauigkeit des Teleskops zu erhöhen. Also mit dem kann man so noch eine Feinjustage der ganzen Optik machen. Deswegen ist er dort beweglich.
Aber trotz dieser Bündelung über den zweiten Spiegel und das Umlenken über den dritten Spiegel bleibt dann vorne im Instrumentenbereich die potenzielle Zweidimensionalität des
Erfassten.
Die bleibt erhalten.
Die bleibt erhalten,
ja. Das war nämlich jetzt meine ursprüngliche Frage.
Es wird halt nur fokussiert.
Ja.
Und je größer mein Spiegel ist, umso mehr ich verhalte, umso kleiner wird das Gebiet am Himmel, was ich sehe. Umso kleinere Abstände kann ich auch trennen. Das heißt, das sogenannte Auflösungsvermögen, also die Möglichkeit, zwei Objekte noch als getrennte Objekte wahrzunehmen, wächst linear mit dem Durchmesser des Hauptspiegels. Also wenn mein Hauptspiegel dreimal so groß ist bei SOFIA im Vergleich zum KO, kann ich Objekte am Himmel noch trennen, die dreimal enger beieinander stehen. Das heißt, ich kriege eine bessere Auflösung. Ich habe quasi ein Fernglas, was es hoch auflöst.
Mhm.
So, und dieser ganze Teil, diese drei, also das Prinzip dieser Tragestruktur in diesem Cavity-Bereich, Teleskop, Raum, also wir haben kein vernünftiges Wort für Cavity in diesem Bereich, in dieser Höhlung.
Ja.
Wenn ich jetzt Bomberpilot wäre, würde ich Bombenschacht sagen, aber das passt irgendwie nicht. Teleskopschacht hört sich auch merkwürdig an. Also wir verwenden oft dieses amerikanische Wort Cavity, Höhle, ne? Also Höhle ist natürlich auch ein bisschen komisch. Diese Tragestruktur da drin dient eigentlich nur dazu, diese drei Spiegelchen sehr sauber und sehr stabil miteinander zu verbinden, dass die nicht wackeln. Und das Ganze ist dann an diesem Hantelrohr befestigt und führt dann auf der anderen Seite in die Kabine. Und wie schon gesagt, eine der Herausforderungen war, diesen Spiegel so leicht zu gewichten, dass er möglichst leicht wird, aber nicht in sich instabil wird.
Mhm.
Dazu muss man auch sagen, dass diese alle drei Spiegel eine dünne Aluminiumschicht bekommen, denn das Glas selber reflektiert, oder diese Glaskeramik reflektiert das Licht nur sehr schlecht, während eine dünne Aluminiumschicht, die wird aufgedampft in einem großen Container, sozusagen Containment, wird Zehntel oder weniger, hundertsten Millimeter Aluminium aufgedampft und das reflektiert dann das Licht. Das haben sie ja, wenn sie im Bad vor ihrem Spiegel stehen, ist die Aluminiumschicht hinter dem Glas. Und hier ist sie oben aufgemacht. Und das muss man auch.
Was ja auch sein muss, weil sonst das Glas ja selbst schon wieder Veränderung reinbringen.
Ja, da könnten sie einfach, dann würde das Licht, also das reine Cerodur ohne diese Aluminiumschicht reflektiert, glaube ich, nur 4% des Lichts. Der Rest geht einfach durch.
Beziehungsweise wenn das.
Eine Glasscheibe.
Aber wäre jetzt das Aluminium hinter dem Cerodur, dann würde es wahrscheinlich auch verfälschen oder absorbieren.
Ja, und wie will man es hinten anbringen? Da sind diese Taschen reingefräst und wenn man es vorne aufbringt, kann man es auch säubern und mit CO2 säubern oder man kann es auch später mit Wasser säubern. Und wenn es arg verschmutzt ist, wird diese Aluminiumschicht wieder abgeätzt und wird neu bedampft. Das rechnet man alle 1 bis 2 bis 3 Jahre, muss man diese Schicht erneuern.
Wenn man jetzt so einen Flug startet, wie groß ist das Team? Wie viele Leute sind da so mit dabei?
Also für einen Standardflug, die Minimalcrew sind etwa 20 bis 25 Wissenschaftler, Ingenieure, Piloten. Also man hat die 747 hat noch ein altes Cockpit mit Analoganzeigen und soll zwar modernisiert werden in Zukunft, sodass ich da nicht mit 2 Piloten auskomme, sondern 3 habe. Jetzt am Anfang ist noch speziell ein Navigator zusätzlich mit an Bord, um hier den geplanten Flugweg exakt abfliegen zu können. Dann hat man quasi Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter sind auch notwendig. Für 8 Personen in der Kabine brauche ich einen, der die Tür aufmachen kann im Notfall.
Ja.
Also die Flugbegleiter hier sind nicht dazu da, Kaffee zu reichen. Den gibt's auf Sophia noch nicht. Aber im Notfall eben die Türen zu öffnen. Zwar hat jeder auch kriegt eine Einweisung, wie er das im Zweifel selber machen kann. Aber das ist im Moment die Vorschrift bei NASA. Und diese beiden, die dann mitfliegen, die haben natürlich noch andere Aufgaben. Ne? Und das ist klar, dass man nur als Flugbegleiter, das würde nicht ausfüllen. Also das sind Ingenieure, die auch im technischen Bereich arbeiten.
Ja.
Ja, also man hat eine Flight Crew, die das Flugzeug fliegen. 3 bis 5 Leute. Oft ist auch noch 1, 2 dabei, die dort gleichzeitig eine Einweisung bekommen, sodass man das Team, was das dieses Sophia-Flugzeug weiter schulen kann. Also im Prinzip ist diese 747 zu fliegen wie jede andere alte 747, sage ich mal auch. Das heißt, die Piloten, die Lizenz haben, eine 747 zu fliegen, dürfen Sophia nach einer kurzen Einweisung fliegen. Die müssen halt die Besonderheiten kennen, dass hinten eine Tür ist, die auf und zu geht und insbesondere, dass sie möglichst ruhig fliegen sollen und all diese Dinge. Aber im Prinzip braucht es da nicht eine jahrelange Ausbildung. Das heißt, wenn eine normale 747 fliegen darf, darf nach einer kurzen Einweisung 2, 3 Flüge oder so mitfliegen, darf auch Sophia fliegen.
Mhm.
Ja, dann hat man im Kabinenbereich einen Mission Director. Also es ist ja immer jemand da, der für den Wissenschaftsbereich die Gesamtverantwortung hat, der also für das Instrument, fürs Teleskop sozusagen alles koordiniert. Das sind 1 bis 2 Mitarbeiter. Dann, um das Teleskop zu betreiben, hat man zurzeit 2 Teleskopoperateure an Bord und für diesen Sekundärspiegel, der da diese Schwingungen auch ausführen kann, noch speziell einen mit an Bord, weil das ein hochsensibles Gerät ist, was im Moment noch der Betreuung bedarf. Dann fliegen in der Regel noch 1, 2 Ingenieure vom Teleskopteam mit, um das Teleskop weiter auszutesten, weil wir sind sozusagen in einer gemischten Test- und Betriebsphase, also so eine Übergangsphase, wo noch nicht alles optimal funktioniert. Man möchte aber nicht jetzt 3 Jahre lang testen und die Wissenschaftler warten lassen, sondern man macht so einen alternierenden Betrieb mit Testflügen, mit Wissenschaftsflügen, wobei die Wissenschaftsflüge eben auch für Testmessungen verwendet werden. Deswegen sind mehr Ingenieure mit an Bord als für den Routinebetrieb eigentlich notwendig.
Also es ist absehbar, dass später noch ein paar von diesen Positionen
wegfallen.
Das können
1, 2 können, müssen nicht immer mitfliegen, es hat immer was Neues eingebracht und ja, dann kommt die Wissenschaftler, die ihr Instrument betreiben. Das schwankt so zwischen 4 und 7, je nachdem, wie komplex ein Instrument ist. Vieles läuft natürlich automatisch ab, aber gerade jetzt, wo die Instrumente das erste Mal eingesetzt werden, fliegt man eben für jedes Subsystem einen Spezialisten mit, damit er im Zweifelsfall im Flug auch noch Fehler beheben kann. Also wenn was ausfällt. Das ist eben auch einer der Vorteile eines flugzeuggetragenen Observatoriums, vielleicht am Satelliten. Hier können Sie hands-on, wenn das Teleskop arretiert ist, gebremst ist, am System arbeiten.
Ohne Astronautenausbildung.
Ohne Astronautenausbildung. Das geht also über das Rebooten eines Laptops hinaus. Und man kann also noch Parameter setzen. Man kann flüssig Helium nachfüllen, falls notwendig und solche Dinge. Also
ja.
Also ist natürlich eingeschränkt. Man hat natürlich nicht, Gott weiß was jetzt, für Geräte mit an Bord. Und oft sind die Fehler so, dass sie sich ja auch nicht dann, wenn es ernsthafte Fehler sind, direkt im Flug beheben lassen. Aber wenn es so Kleinigkeiten sind, wie einfach mal draufhauen,
ja.
Was ja oft hilft, erstaunlicherweise auch heute noch, dann und der Wissenschaftler sieht eben direkt auf seinem Monitor, was kommt an Daten rein? Kommt überhaupt was? Bin ich wirklich auf dem Punkt, den ich haben wollte, oder bin ich haarscharf daneben? Mhm. Da sagt der Teleskoproboter, ich bin genau am Ziel. Ja, und der Wissenschaftler sagt, ich sehe aber nichts. Das heißt, Instrument und Teleskop sind ein bisschen misaligned, nicht genau aneinander ausgerichtet. Das weiß man, kann man bei Bodentests nicht so hundertprozentig rauskriegen. Also dann kann man dann nachjustieren. Also das ist schon sehr hilfreich, wenn also hier die Wissenschaftler mit ihrem Instrument an Bord sind.
Wenn jetzt, also der Start ist dann natürlich mit geschlossener Luke, nehme ich mal an, und dann fliegt man eine Weile, und wenn man sich sicher ist, so jetzt kann man auch mal anfangen, dann geht diese Luke auf. Wie lange braucht die so? Mhm. Geht das so, und dann ist sie da, oder ist das so ein längerer Prozess?
Also man braucht etwa eine gute halbe Stunde, um von null auf diese 37.000 Fuß zu kommen. Das ist das Minimum, wo man die Tür aufmachen möchte, weil drunter ist zu viel Wasserdampf, da lohnt es sich nicht.
Und das würde ja auch wahrscheinlich das Teleskop selbst auch?
Nein, man hat...
Also die Atmosphäre ein Problem für die ganze Spiegel?
Das Teleskop ist natürlich, also diese Restturbulenzen, die ich erwähnt hatte, sind umso geringer, je höher man ist.
Ja.
Man hat aber... Es kann ja sein, dass in 35, wenn man aus 45.000 Fuß nach erfolgreicher Messung wieder landen möchte, geht plötzlich die Tür nicht zu. Und ich habe 20 bis 40 Leute an Bord. Ich muss also sicherstellen, dass der Flieger auch mit offener Tür landen kann.
Ja.
Und das hat man vorweg alles getestet. Also man hat die Tür erstmal geschlossen gehabt und hat jede Menge Testflüge noch gemacht. Und dann hat man in einer bestimmten Höhe 20.000 Fuß ganz vorsichtig die Tür aufgemacht, so ein kleines bisschen, ist eine halbe Stunde geflogen, hat man sie weiter aufgemacht und hat sich peu à peu daran getastet. Man hat den Schwenkbereich, den Elevationsbereich peu à peu erhöht. Man hat also dann 20, 25,
wo,
30,
wo man rausguckt, wo man
rausschaut. Ja. Ja. Hm. Und hat so diesen ganzen Parameterbereich, also Höhe, Geschwindigkeit, Tür auf, Tür zu, durchgeflogen. Also es waren ungefähr 40 Testflüge insgesamt mit verschiedenen Höhenstaffelungen, Geschwindigkeiten. Sodass man sich sicher war, dass das Flugzeug in jeder Situation, Tür auf, Tür zu, Tür ganz auf, Tür ein bisschen auf, Tür hoch, Tür niedrig, hohe Geschwindigkeiten, fliegen kann, ohne dass es Stabilitätsprobleme gibt. Und auch strukturelle Probleme, dass also wenn die Schwingungen zu groß werden, kann ein Flugzeug auseinanderbrechen, also wenn es zu stark wird. Ne? Und das ist alles sichergestellt worden, dass das nicht der Fall ist. Das muss alles verifiziert werden. Die Computersimulationen sind sehr gut heutzutage, aber auch moderne Flugzeuge bei Boeing oder Airbus, man nimmt ein Flugzeug hin und schwingt es kaputt. Ja? Solange, bis es bricht, ein ganzes Flugzeug. Man will sich sicher sehen, wo ist wirklich die Grenze.
Ja.
Auch die Ermüdungsgrenze. Also wenn Sie können es dreimal schwingen und nichts passiert, wenn Sie das tausendmal machen, irgendwann haben Sie diesen sogenannten Ermüdungsbruch, damit das Material spröde und krack ist es durch.
Ja.
Wenn man einen Draht durchbiegen will, ne? Und dann macht man das oft genug Effekt, und irgendwann ist er kaputt. Mhm. Ja, also das gut, man fliegt also bis auf 37.000 Fuß circa. Und sieht zu, dass dann gerade die Sonne untergegangen ist. Das passt man so an, dass das genau hinkommt. Und dann öffnet man die Tür und man muss sich es gibt ein Türsystem, wenn man genau sagt, es gibt gleich zwei Türen. Es gibt eine obere stabile Tür und eine untere flexible Tür. Die obere stabile muss man sich vorstellen wie bei diesen größeren Müllcontainern, wo man diese Tür so, den Deckel so an diesen zwei Griffen so hochschiebt.
Ja.
So bewegt sich diese Tür. Natürlich nicht mit Griffen, sondern mit einem Getriebe geht diese Tür auf, bis die Türöffnung so groß ist, dass das Teleskop ungestört durchschauen kann.
Mhm.
Wenn sich jetzt, und das Teleskop schaut dann knapp über dem Horizont bei 20 Grad Elevation, heißt dieser Begriff. Und wenn jetzt das Teleskop kann bis auf 60 Grad hochschwenken, weil sonst hätte man immer nur einen kleinen Bereich am Himmel, den man sehen kann. Man möchte halt möglichst viel sehen können. Und wenn das Teleskop von diesen 20 Grad auf 50 Grad hochschwenkt, muss natürlich diese Tür, diese äußere Tür, sich mitbewegen nach oben. Sie muss weiter aufgehen. Es wird aber gleichzeitig unten ein Loch entstehen. Und dann zieht diese obere Tür eine untere Tür mit hoch, sodass das, diese Öffnung immer die konstant minimale Größe ist,
konstant groß ist. Also so Oberlippe, Unterlippe. So,
ja, exakt. Und diese Unterlippe, die besteht aus einer Art Rollladentür. Das sind so Rollladenelemente von dieser, von etwa 40 Zentimeter Breite und eben 4 Meter lang. Sodass, und die ist flexibel. Das nennt wegen sich Flexible Lower Door. Und die dient nur dazu, diese Luftströmung in diesem Teleskopschacht minimal zu halten. Je kleiner die Öffnung ist, umso weniger verwirbelt es sich. Mhm. Und während die obere Tür dann ganz zufährt, verschwindet die untere im unteren Teil des Flugzeugs innen drin. Sie hat also keine Dichtungseigenschaften. Während die obere Tür schließt dann nachher dicht ab, sodass auch kein Staub, kein Regen, nichts reinkommen kann. Und deswegen ist sie auch starr und schließt dicht ab. Die untere nennt sich flexibel. Sie hat keine, soll nur die Luftströmung ein bisschen einschränken. Ja, man macht das also. In dieser Höhe wird die Tür geöffnet. Das Teleskop wird in die Position gebracht, in der das erste Objekt zu beobachten ist. Das Flugzeug fliegt genau in die Richtung, dass man im rechten Winkel rausschauen kann. In der Azimut-Ebene, also kann ich das Teleskop ja kaum bewegen, nur wenige Grad, weil sonst schaue ich ja vor diesen Rumpf.
Was ist die Azimut?
Azimut ist das, was ich auf der Ebene mich drehe, von 0 bis 360 Grad. Das ist quasi wie ein Kreisel, wie ein Kompass,
ja.
Kompassnadel.
Die Scheibe.
Scheibe, genau. Das heißt, da habe ich ja, mein Teleskop schaut aus diesem Schacht und dieser Schacht ist zeitlich halt begrenzt. Ich kann nicht das Teleskop jetzt um plus minus 20 Grad in der Ebene drehen, sondern da kann ich ja das ganze Flugzeug drehen.
Ja.
Ich muss also dem Piloten sagen, wenn ich den Polarstern sehen will, muss er exakt nach Osten fliegen, weil das Teleskop ja links rausschaut.
Ja.
Und wenn ich ein Objekt exakt im Osten beobachten will, muss der Pilot exakt nach Süden fliegen.
Aber wäre es nicht eigentlich von meinem Verständnis her sinnvoller, wenn das Gerät einfach nach oben rausguckt und nicht nach links?
Ja, wenn es nur nach oben rausschaut, dann sehen Sie aber nur die Objekte, die oben sind und können nicht von Horizont bis oben alles abfahren.
Ja, wie weit bis nach oben kann er denn?
Also? Er kann von 20 bis 60 Grad.
Und das reicht aus?
Das reicht aus. Wenn ein Objekt bei 70 Grad steht, muss ich eben ein halbes Jahr warten, bis es am Himmel in einer anderen Position ist. Die Sterne wandern ja am Himmel.
Okay, alles klar. Also man hat sozusagen
mal stehen sie tief, mal stehen sie hoch.
Okay, aber das, was sozusagen zu hoch steht, das kann das Teleskop nicht sehen. Aber dann wartet man einfach, bis die Erde sich entsprechend gedreht hat.
Oder das Flugzeug müsste eine Rolle sozusagen fliegen.
Ja, das war jetzt meine Frage, ob das solche Ausgleichmaßnahmen
gemacht werden. Das kann es natürlich nicht stabil machen.
Ja,
das kann es nur für ein paar Sekunden, dann schwenkt es ja weg.
Also das bringt natürlich nichts.
Wird immer versucht, das Flugzeug möglichst gerade zu halten.
Oder man fliegt woanders.
Ja, und das ist der Grund, warum man eben in diesem Elevationsbereich, in diesem Schwenkbereich von oben nach unten, dass man da eben von 20 bis 60 Grad geht, damit man eine gewisse Überdeckung und Streifen am Himmel hat. Mhm. Wenn ich jetzt das Flugzeug, kann ich ja um 360 Grad auf sozusagen meiner Erdscheibe drehen, dann habe ich also einen Streifen, wo ich von 20 bis 60 Grad einen Riesenstreifen am Himmel abdecken kann.
Ja.
Und wenn ich das von Kalifornien aus mache, habe ich in diesem Streifen andere Objekte, als wenn ich das zur gleichen Zeit von Hawaii oder Neuseeland aus mache oder von Deutschland aus. Weil wenn man weiter nach Süden kommt, sieht man auch andere Sternbilder plötzlich. Ne? Ja. Das heißt, das ist eben, weil die Erde eine Kugel ist.
Ja, na, nachvollziehbar. Ja.
Und also man macht, wie gesagt, diese Tür auf. Der Pilot fliegt genau in die Richtung, die man vorher festgelegt hat. Also der Flugplan wird vorher genau festgelegt. Und dann schaltet er das Instrument in Betrieb genommen, alle Teleskopsysteme, das heißt, das Teleskop ist gebremst, die Bremsen werden gelöst, das sind echt richtige Scheibenbremsen. Und dann wird das Teleskop exakt auf die Position stabilisiert, die der Astronom haben möchte. Nun hatten wir schon gesagt, das Flugzeug wackelt und dreht sich und bewegt sich leicht ein bisschen und das Teleskop ist davon reibungsmäßig entkoppelt. Aber es muss trotzdem über Motoren auf diesen Punkt genau ausgerichtet werden, den der Astronom beobachten will. Und dazu muss ich natürlich die Position des Teleskops auch genau wissen. Und messen tue ich das mit einem Kreiselsystem. Ich habe drei senkrecht zueinander stehende Glasfaserkreisel, die mir die Lage des Teleskops exakt auf Zehntel
Bogen. Was heißt Sekunden. Glasfaserkreisel?
Glasfaserkreisel, es gibt ja mechanische Kreisel, das kennen Sie von diesen Spinnkreiseln oder von ja, ein Kreisel ist im Prinzip, wenn Sie ein Fahrrad haben und das um die Achse rotieren lassen, dann wissen Sie, das können Sie nicht einfach drehen. Das widerstrebt sich dagegen, seine Drehachse
deswegen
zu ändern.
Deswegen fällt das Fahrrad nicht um.
Deswegen fällt das Fahrrad nicht um. Und ein Kreisel ist eben im Raum stabil. Wenn das Flugzeug sich dreht, bleibt der Kreisel einfach in der Position, wie er steht. Oder wenn das Teleskop sich bewegt, der Kreisel guckt immer in die gleiche Richtung und dann messe ich die Abweichung, die das Teleskop zu diesem Kreisel hat. Glasfaser heißt nun, dass ich nicht mehr einen mechanischen Kreisel habe, sondern dass ich mehrere Kilometer Glasfaser aufgewickelt habe und in dieser Glasfaser einen Laserstrahl einmal von vorne nach hinten und einmal von hinten nach vorne laufen lasse. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Bewegung habe, dann habe ich diesen Doppler-Effekt in diesem Glasfaser, sodass ich, wenn sich die Laserphotonen, die ich in zwei Richtungen durchgeschickt habe, anschließend wieder treffen, haben die eine leichte Phasenverschiebung, weil der eine gegen die Geschwindigkeit und der andere mit der Geschwindigkeit gelaufen ist.
Aha. Also daran kann man dann sehen, ob sich das gedreht hat oder nicht. Und das ist viel,
ja, das
viel,
ist genauer.
Viel genauer.
Und genauer und ist auch nicht solchen Störungen unterworfen.
Pfiffig.
Ja. Das ist keine Neuentwicklung jetzt in Sachen Sophia. Ja, das
kannte ich noch nicht, aber es ist trotzdem pfiffig. Okay.
Ja. Und was ich da mache, ist einfach sozusagen, so ein Laserstrahl kann man sich ja als Lichtwelle vorstellen.
Ja.
Und wenn ich den in der einen Richtung laufen lasse und also ich spalte den Laserstrahl auf, die eine Hälfte läuft in die eine Richtung, die andere läuft die 5 Kilometer in die andere Richtung. Und wenn ich jetzt keine Bewegung habe und sie treffen sich wieder, müssten Wellen-Taylor und Wellenberge exakt immer noch übereinander liegen. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Bewegung habe, die senkrecht zu dieser Richtung ist, dann haben sich die Wellentäler und Wellenberge von dem links und dem rechts laufenden leicht verschoben. Die liegen also nicht übereinander. Mhm. Und das kann ich messen. Und wenn ich sehe, das ist eine halbe Wellenlänge, weiß ich, ich habe so und so viel Relativgeschwindigkeit gehabt und das rechne ich um in eine Drehbewegung etc. etc.
Und das fließt dann alles in diese Echtzeitsteuerung und die Teleskoplagerung mit ein.
Ja, und dann ist das Teleskop wirklich weltallstabil. Es ist inertial stabilisiert quasi gegen das Weltall. Es sind ja keine Störungen da. Es ist nicht von der Erdrotation, von der Bewegung der Erde um die Sonne nichts abhängig. Es ist einfach diese,
Und die eigentliche Fixierung aber auf das Weltall erfordert die, also die geht dann über die Beobachtung der Sterne.
Das ist so, selbst die besten Kreisel, auch Glasfaserkreisel, haben einen technischen Nachteil, dass sie eine gewisse Drift haben, nennt man das. Das heißt, die auch wenn ich keine Bewegung habe, wandern die langsam weg. Das ist zwar ganz langsam, aber würde mich stören.
Ja.
Und deswegen mache ich zusätzlich, sind am Teleskop in dem Teleskopschacht zwei Nachführkameras angebracht, die mir ein Bild der Sterne am Himmel liefern. Und dann mache ich immer ein Update, alle paar Sekunden habe ich ein neues Bild und dann sehe ich, dass in meinem Zielfernrohr der Stern, auf den ich es angebracht habe, leicht weggewandert ist, weil die Kreisel eben nicht 100% bei Null stehen bleiben, sondern leicht wegdriften. Mhm. Und dann sage ich, okay, der ist eine Bogensekunde weggefahren. Ich gebe dem Kreisel die Information, dass er eine Bogensekunde weggewandert ist und dann korrigiert er das. Mhm. Und wenn Sie das 5 Minuten machen, diese Drift ist relativ linear, dann können Sie die auch vorhersagen, wie er sich gleich daneben benimmt. Und das wird dann sozusagen eine Kontrollschleife.
Also er korrigiert sich sozusagen schon, bevor er es machen müsste.
Das heißt, Sie haben der Kreisel selber stabilisiert es, aber er hat eine Kontrollschleife, die den Kreisel wieder kontrolliert, ob er keinen Unfug macht,
um
mal so auszudrücken.
Und dadurch erreicht man einfach diese exakte Ausrichtung auf das All und genau den Punkt, den man jetzt auch wirklich mal messen möchte. Ja.
Dadurch erreiche ich als erstes mal die genaue Information, wo bin ich überhaupt.
Ja.
Und dann muss ich über die schon beschriebenen elektromagnetischen Antriebe das Teleskop dann auch genau in diese Position rücken. Und das ist dem Teleskop ziemlich egal, was das Flugzeug zwischenzeitlich macht, solange es in dem Bereich bleibt, in dem Schwenkbereich, den das Teleskop abdecken kann. Mhm. Also wenn man mitfliegt und steht dann ein paar Meter vor dem Instrument, dann sieht man oder glaubt zu sehen, wie das während des Flugs das Teleskop rumwackelt, sich leicht bewegt. Aber das Teleskop bewegt sich nicht die Bohne, sondern es ist das Flugzeug,
was sich ums
Teleskop rumbewegt.
Hm. Das heißt, da kann man überhaupt das erste Mal sehen, wie sich eigentlich das Flugzeug tatsächlich bewegt.
Ja, ja. Das Teleskop steht rockstable.
Gibt es davon ein Video im Netz?
Das finde ich ganz toll. Es gibt, ja, müsste es geben. Das ist von einem der Ingenieure aufgenommen mit seinem Handy. Hat er einfach eine Sequenz aufgenommen, als es hier so ein bisschen turbulent wurde und alle sich hinsetzen mussten. Ja. Da sieht man, da will das Teleskop rumschockeln, aber man weiß genau, wir wussten, es arbeitet noch. Ist das
im Netz? Dann werden wir dann darauf.
Es ist noch nicht im Netz, weil das noch die Netz? Frage war, ob das schon veröffentlicht werden darf. Ach, ich muss da mal nachhaken, ob man sowas. Aber das kommt garantiert irgendwann. Also, alles weil klar. Das ist nichts Geheimnisvolles.
Ja, okay. Ja, wenn es da ist, linken wir dann da drauf. Mal gucken, ob das dann zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Podcasts schon soweit ist oder ob wir es nachreichen müssen. Ja, jetzt sind wir noch in der Luft, jetzt müssen wir nochmal landen. Ne?
Ja, wir sind immer noch in der Luft. Also, wie gesagt, man fliegt dann vielleicht eine halbe Stunde, um ein bestimmtes Objekt zu sehen. Das hängt davon ab, wie viele Photonen ich sammeln muss in meinem Detektor, um ein vernünftiges Signal zu bekommen, was nicht im Rauschen untergeht. Und in der Zeit wandert natürlich der Stern am Himmel oder die Erde dreht sich und das Ding wandert am Himmel und der Pilot muss also sein Flugzeug quasi nachführen. Er muss also eine ganz leichte Kurve fliegen, je nachdem, in welche Richtung er gerade fliegt. Und wenn er das beendet hat, wenn der Wissenschaftler sagt, okay, ja, die halbe Stunde wollte ich in diese Richtung fliegen, jetzt will ich ein Objekt beobachten, was 90 Grad verdreht ist, dann wird das Teleskop kurz gebremst, festgehalten, arretiert und der Pilot fliegt eine 90-Grad-Kurve, stabilisiert das Ganze wieder und steuert die neue Richtung an. Und dann geht die nächste Sequenz los. Also so ein Flug besteht aus verschiedenen Streckenabschnitten, wo ich bestimmte Objekte beobachte.
Und alles muss exakt geführt werden?
Alles wird exakt vorher ausgerechnet, denn wenn selbst unter Berücksichtigung der Winde, die man erwartet, denn der Pilot kann ja nicht, um den Wind zu kompensieren, das Flugzeug leicht drehen, dann ist das Objekt weg. Er muss immer auf das Objekt schauen, in eine bestimmte Richtung fliegen. Und wenn der Wind ihn wegtreibt, dann landet er nicht an dem Punkt, wo er drehen möchte, sondern ist versetzt dazu. Das heißt, das muss man online im Flug korrigieren können, sodass man die nächste Beobachtungsstrecke immer noch die ist, die man haben wollte. Das heißt, es gibt dann so ein Zickzack-Muster und da kommt ja noch hinzu, dass man in der Regel wieder da landen möchte, wo man gestartet ist. Wenn jetzt ein Wissenschaftler, also das Flugzeug hat eine Flugzeit von 10 Stunden, wie gesagt, Auf- und Abstieg abgerechnet, vielleicht 8 Stunden mögliche Messzeit. Wenn er 8 Stunden in eine Richtung schauen möchte, dann geht das ja nicht. Er kann nur 4 Stunden in eine Richtung, dann muss er 4 Stunden zurückfliegen. Mhm. Das heißt, er muss sich überlegen, dass er am Rückflug andere Objekte in sein Gesichtsfeld bekommt. Oder er muss ein Dreieck fliegen oder ein Vieleck. Also das ist je nachdem, was er beobachten will, gibt das einen ziemlich winkligen, eckigen Flug. Und die Messflüge bisher waren alle über dem amerikanischen Kontinent. Und auch der heutige Flug ging von Kalifornien aus bis oben zur kanadischen Grenze nach Washington, also fast über Boeing und dann in südöstlicher Richtung runter bis Texas und dann von Texas zurück nach Kalifornien. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Ding gerade gelandet. Also das war der erste Flug in dieser Basic Science Sequenz mit dem amerikanischen Forecast-Instrument. Also während wir hier gerade reden und es hier heller Tag ist,
flog man dort durch die Nacht. Ja, für den Piloten ist das so ein bisschen das Äquivalent zum Dressurreiten, ne? Habe ich so den Eindruck. Da muss man ja auch
so ein bisschen
extrem,
ja.
Nicht? So muss man jetzt hier den Pivot mal schön das Pferd drehen und so. Ja. Und man hat dieses schwere Gerät, gerne ein bisschen zucken wollen würde, aber darf nicht. Mhm. Beziehungsweise darf ein bisschen zucken, aber eben nicht zu viel.
Ja, und typischerweise so ein Messflug, wo dann vielleicht 2 bis 10 Objekte beobachtet werden, je nachdem, wie lange ich brauche. Aus diesen einzelnen Beobachtungsstrecken, sogenannten Legs, sich Beinchen zusammensetzt. Und wenn die 8 Stunden rum sind, ja, dann hilft alles nichts, dann muss alles abgeschaltet werden, das Teleskop wird wieder arretiert, die Tür geht zu und man landet. Man braucht dann eine halbe Stunde. Also das geht dann sehr schnell, nicht? Also wenn man so hier in einer Verkehrsmaschine über Atlantik fliegt, dann schon, weiß ich, irgendwo ab England fängt man langsam mit dem Sinkflug an und braucht eine gute Stunde, bis man unten ist. Also hier wird bis zur letzten Sekunde, die möglich ist, gemessen und dann geht es so schnell wie möglich runter. Ja, Tür auf und zu, hatten Sie gefragt. Das ist
die Tür
Sache.
Macht man dann aber dann, bevor er runtergeht, geht die Tür dann wieder zu.
Macht man, wenn man nicht mehr misst, macht man die Tür zu.
Okay.
Und die Tür kann sich mit, also die von um die Tür auf und zu machen, das sind 10 Sekunden auf und zu. Also das geht relativ schnell.
Ich frage mich jetzt, ich meine, da oben ist es ja dann ziemlich kalt. So, und dann darauf muss ja klar das Teleskop sowieso darauf ausgelegt sein, beziehungsweise es profitiert ja dann auch von dieser Kälte. Aber ist diese Temperaturdifferenz dann so gerade bei so einem schnellen Landen, ist das ein Problem?
Ja, das ist.
Oder macht also das einfach so?
Sowohl mit? Beim Start als auch bei der Landung hat man im Prinzip ein Temperaturproblem. Wenn man losfliegt, gerade wenn man in der kalifornischen Wüste am Nachmittag in der Sonne gestanden hat, ist es da leicht 40 Grad oder sowas plus. Und dann ist man in einer halben Stunde, in dreiviertel Stunde auf 10 Kilometer Höhe, da ist minus 40 Grad. Und das würde natürlich bedeuten, dass sich die ganze Optik verzieht, obwohl es ein thermostabiler Spiegel ist, aber die Tragschrauben, alles, man wird total aus dem Fokus raus und würde unscharf sehen. Und deswegen war es immer beabsichtigt, dass man das am Boden vorkühlt. Also am Boden ist die Tür zu, der ganze Teleskopschacht ist abgedichtet und man kühlt das am Boden auf minus 40 Grad vor. Und dann fliegt man hoch, öffnet die Tür und hat ein Temperaturgleichgewicht. Das ist im Moment noch nicht implementiert. Das wird in den nächsten Monaten passieren. Da ist man ein bisschen hinterm Zeitplan her, dass man das macht.
Wie kühlt man denn das ab?
Sodass man jetzt schon in 15.000 Fuß Höhe die Tür aufmacht und in dem etwas langsamer aufsteigt und dabei kühlt sich das gleichmäßig ab.
Ah, okay.
Wenn man dann nach einer Dreiviertelstunde mit den Messungen beginnt, ist man noch nicht im Gleichgewicht. Das heißt, das ist noch im Moment ein Nachteil, der sich auch auf die Qualität der Messung negativ auswirkt. Also das wird spätestens im nächsten Sommer behoben sein.
Wie kühlt man das ab?
Wenn man auf die Höhe fliegt, macht man das einfach so, dass man die Tür aufmacht und dann kühlt es sich einfach, so wie sieht es aus, das Fenster aufmachen.
Nee, ich meine, Sie sagen doch gerade, es soll schon vorher gekühlt werden.
Ja, da wird man mit Flüssigstickstoff den flüssigen Stickstoff verdampfen und als kaltes Gas durchspülen sozusagen. Da sind Rohrsysteme verlegt und Pumpe und dann spült man einfach wie ein Kühlschrank.
Wie ein Kühlschrank. Ja. Der fliegende Kühlschrank, Sophia.
Ja.
Mit Spiegel.
Bei der Landung hat man das umgekehrte Problem. Wenn man die Tür auflassen würde und kommt mit einem minus 40 Grad kalten Spiegel in die 40 Grad oder 30, 20 Grad heiße Wüste und es ist noch ein bisschen feucht, da hätte man sofort Eis auf dem Spiegel. Das darf auf gar keinen Fall sein.
Ja.
Deswegen auch sofort die Tür zumachen und dann wird die Luft, die dort zirkuliert, noch von einem System getrocknet. Das ist ein wie beim Wäschetrockner.
Und ja.
Gibt's ja so Systeme, die
zieht einfach das Wasser raus
und dann haben sie trockene Luft und da kann ja kein Eis.
Okay, aber das heißt, wenn jetzt wirklich mal dieser Fall eintreffen würde, dass das Schott nicht schließt,
die Tür nicht schließt, dann könnte sein, dass sich Eis bildet am Spiegel.
Das heißt, man müsste dann sehr langsam runterfliegen, da kann man dann einfach nichts machen.
Kann man aber nicht mehr, man hat ja nur begrenzt Treibstoff noch an Bord.
Ja, okay, na gut, ich meine aber, wenn das...
Man hat Eis am Spiegel und dann muss man schauen, ob man anschließend den Spiegel waschen muss oder so. Ne? Also das ist, sehen Sie auch beim Auto, wenn Sie nachts draußen stehen haben, Sie hatten Bodenfrost und Sie haben Eisschicht drauf, die Sonne taut das Eis weg. Ne? Irgendwann ist es weg, aber Sie sehen trotzdem diese Schlieren,
Wasserflecken
und so weiter. Und das wäre auf dem Spiegel auch und dann müsste man ihn anschließend säubern. Das geht, das hat man schon gemacht. Und wenn es ganz schlimm kommt, muss man halt diese Aluminiumschicht wieder abätzen und den Spiegel neu bedampfen, neu beschichten. Dazu muss man ihn rausnehmen und das ist eine Woche Aufwand. Das möchte man natürlich vermeiden.
Ja, na, das war ja jetzt eine ausführliche Reise. Ich glaube, jetzt haben wir hier aber auch das Wichtigste zusammengetragen. Aber wenn es noch weiter interessiert, es gibt natürlich auch eine Webseite zu dem Projekt, nehme ich mal an.
Ja, es gibt mehrere Webseiten. Also ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass wir den Beitrag, den wir in den USA liefern, nicht hier vom DLR selber mit Personal ausstatten, sondern dass wir hier in Deutschland das im Auftrag vergeben. Wir haben das ist auch im Wettbewerb vergeben worden. Wir haben hier ein Institut gründen lassen, das Deutsche Sophia-Institut, was an der Universität Stuttgart angesiedelt ist. Mhm. Und die Universität Stuttgart hat von uns wir haben einen Vertrag mit der Universität Stuttgart, die beschreibt, was dort gemacht werden muss. Und die Universität Stuttgart entsendet zum Beispiel 15 bis 20 Mitarbeiter in die USA an den Standort des Flugzeugs, die dort die Wartungsarbeiten machen, das Teleskop betreiben, Verbesserungsmaßnahmen durchführen und all diese Dinge, die notwendig sind. Ersatzteilbeschaffung, all diese Aufgaben werden von diesem deutschen Sophia-Institut DSI an der Uni Stuttgart gemacht. Und die haben auch ihre eigene Website, wo diese Dinge beschrieben werden, neben der DLR-Website. Die NASA hat natürlich ihre Website, wo sie mehr auf die NASA-Schwerpunkte, die NASA-Aktivitäten abhebt. Ein wichtiger Aspekt in diesem Vertrag mit der Universität Stuttgart ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, die Universität Stuttgart führt neben der Öffentlichkeitsarbeit des DLR auch gezielt Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne durch, dass sie auch Bildungsarbeit macht, dass sie Programme mit Schulen, dass sie Partnerschulen hat, die über Sophia informiert werden, die kleine Projekte einreichen, was sie mit Sophia machen. Das DSI hat einen sogenannten Infrarotkoffer entworfen. Dort sind also typische, einfache Experimente drin, die den Charakter von Infrarotstrahlung nachweisen. Also, was wenige wissen, viele Handys, die haben ja eine kleine Kamera. Viele Handys haben ihre, oder naja, heutzutage jede.
Fast alle jetzt fast schon, alle. Ja.
Und die sind zum Teil bis in den Infrarotbereich sensibel. Das heißt, sie können mit dem Handy Wärmestrahlung aufnehmen, wenn sie wissen, wie es geht.
Ja.
Das können wahrscheinlich nicht alle, aber es gibt einige, die das können.
Na, wenn man so eine gedrückte Fernbedienung fotografiert, dann sieht man schon da so einen Punkt.
Richtig, ja. Die arbeiten genau in diesem Infrarotbereich teilweise, ja. Und diese Koffer werden ausgeliehen, zur Verfügung gestellt oder für Aktivitäten. Es ist geplant, dass der eine oder andere Lehrer auf Sophia mitfliegt und dann seinen Schülern berichtet, was dort los war. Wir schauen mal, ob in Zukunft hier Mitfluggelegenheiten vergeben werden für Jugendforscht-Gewinner oder ähnliche Aspekte. Und was uns eigentlich langfristig vorschwebt, wir hatten gerade schon gesagt, während wir hier sitzen und zuschauen, wie Sophia gerade geflogen ist. Also wenn Sophia in USA fliegt, abends um 12 Uhr, Mitternacht, und Messungen macht, ist es in Deutschland 9 Uhr. 9 Stunden Differenz in der Regel zu Kalifornien. Das ist beste Schulzeit. Also wenn man live Dinge in die Schulen reinspielt, hat man da direkt die Möglichkeiten, das mitzuverfolgen. Das ist im Moment nicht möglich. Man hat im Moment noch keinen Satellitenlink zum Flieger. Das ist mal angedacht. Wenn mal Geld genug dafür da ist und NASA Zeit hat, das einzubauen, dann wird das eventuell mal gemacht. Mhm. Also da gibt es ein breites Programm.
Auf jeden Fall ist das ganze Projekt nicht nur jetzt eine neue und ja auch jetzt nicht so selbstverständliche Zusammenarbeit zwischen NASA und DLR, sondern es ist auch noch sehr in die Forschungslandschaft und in die Ausbildungslandschaft mit eingebettet.
Ja, also wenn schon gesagt, dass das Sophia, wenn es was die Instrumente angeht, die allerneuesten Instrumente dran hat. Es hat auch den Vorteil, dass es sehr gut für die Ausbildung von Nachwuchsforschern dient, weil eben zwischen der eigentlichen Fertigstellung des Instruments, der Messung und der Auswertung, zum Beispiel als Doktorarbeit, relativ vergleichsweise weniger Zeit vergeht, als wenn ich das Ganze auf dem Satelliten mache.
Ja.
Und auch die Mitarbeiter des DSI, die vor Ort in Bamdel arbeiten, sind zum Teil Mitarbeiter, die gerade von der Hochschule kommen und dort sozusagen am Sophia-Projekt ihre Ausbildung fortführen und ihre Doktorarbeiten dort aus diesen Sachen machen. Und es war mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir überweisen nicht einfach jedes Jahr 5 Millionen Euro an die NASA. Und nun seht mal zu, wie ihr da euren Betrieb mit unterstützt, sondern uns war wichtig, dass wir eben Personal aus Deutschland vor Ort haben. Einmal um eben auch das Geld des deutschen Steuerzahlers für deutsche Mitarbeiter zu verwenden, aber insbesondere auch, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Wenn man nur das Geld rüberschickt und dann nach 3 Jahren ist das ein rein amerikanisches Observatorium.
Und so wird halt die lokale Forschungslandschaft überhaupt auch erst drumherum mit aufgebaut. Und man hat ja auch die eigenen Kompetenzen. Das ist natürlich jetzt auch gerade für junge Forscher dann auch durchaus mal ein Objekt, was man sich vielleicht näher anschauen sollte, wenn man ohnehin in diesem Bereich arbeitet. Ich meine, für welche Disziplinen könnte da diese Verbindung zu dem Sophia-Projekt interessant sein? Jetzt außer den Astronomie, ja, selbstverständlich.
Das ist das breite Feld der Astronomie, was, also die Astronomie deckt ja eigentlich alle physikalischen Dinge ab, wenn man sich spezialisiert. Dann, was natürlich das Teleskop angeht, sind gerade solche Dinge wie Kreisel, Lageregelung, sehr interessant, moderne Materialien wie Kohlefaser und also der Sekundärspiegel zum Beispiel besteht aus Siliziumkarbid. Das ist ein Material, was man zum Teil für Scheibenbremsen bei Formel 1 verwendet. Also das ist ein sehr hochfestes, hitzebeständiges Material. Also da werden sehr viele Dinge eingesetzt. Die Kooperation mit NASA-Ingenieuren ist eine Herausforderung. Also die europäische und die amerikanische Welt sind unterschiedliche Kulturen, auch was Wissenschaft vielleicht weniger, aber gerade was auch Ingenieure angeht. Das Verhalten ist, da kann man also eine Menge lernen, auch wie man unterschiedlich arbeitet.
Was für Unterschiede sind das?
Ja, das sind Unterschiede. Also zum Beispiel ein deutscher Ingenieur darf auch einen Schraubendreher in die Hand nehmen, einen Drehmomentschlüssel und selber im Flugzeug am Teleskop schrauben. Ein amerikanischen Ingenieur wäre das undenkbar. Der schreibt genau auf, was gemacht werden muss und dann macht ein Mechaniker diese Arbeit. Und der wird dabei überwacht von Qualitätssicherungsleuten. Hm. Also das heißt, in den USA ist die Arbeit sehr viel mehr strukturierter und hierarchiert. Und ja, es gibt sozusagen Hierarchieebenen und es geht von oben nach unten. Das hat Vor- und Nachteile, kann man sich vorstellen. Das hat sicherlich Vorteile, wenn man am Fließband steht und immer bestimmte Arbeiten machen muss und eingespielt ist. Es hat vielleicht, ich würde bei Sophia den Vorteil in der europäischen Herangehensweise sehen, dass ein Ingenieur eben auch selber das zusammenschraubt, was er entwickelt hat und dann sozusagen mehr ganzheitlich an die Sache rangeht.
Ja.
Ich bin selber kein Ingenieur, ich sehe das nur von außen und sehe da so ein bisschen die Unterschiede. Also das ist, ich will damit auch nicht sagen, ob das eine besser und das andere schlechter ist.
Das ist anders halt.
Unterschiedlich. Und auch mal 3 Jahre am Stück in den USA vor Ort zu leben, ist was anderes als ein paar Mal im Jahr für eine Woche hinzufliegen. Man lernt eine Kultur eben dann kennen, wenn man wirklich permanent vor Ort dort wohnt, amerikanische Nachbarn hat, mit denen in Kontakt kommt, ist das was anderes, als wenn man immer nur auf Meetings mit Wissenschaftlern und Ingenieuren zu tun hat. Das ist eine andere Welt.
Ja, das ist das sicherlich ist ja auch ein Lerneffekt in beide Richtungen.
Ja, ja. Ja.
Da kommen wieder die Deutschen. Da schraubt der Ingenieur noch selbst.
Führt manchmal auch zu kleineren Reibereien. Das ist, weil die Amerikaner dann die Sorge haben, ja, kann der das überhaupt? In den USA, der Ingenieur, sagt der Mechaniker, das kann er doch gar nicht. Um Gottes Willen, was macht der da? Ne? Der macht mir mein Gerät kaputt. Der weiß eben nicht, dass in Deutschland der Ingenieur das gelernt hat und auch.
Ja, das ist interessant. Ich würde da gar nicht so drüber nachdenken. Für mich ist das irgendwie selbstverständlich, dass ein Ingenieur natürlich jemand ist, der auch wirklich hands-on dabei ist.
Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt grundsätzlich ein amerikanischer Ingenieur nicht kann und nicht darf.
Aber
das ist vom Trend her, macht er handwerklich sehr viel weniger als umgekehrt. Sondern der, also man sieht auch die deutschen Ingenieure ständig im Flieger. Die amerikanischen sieht man in den Büroräumen. Mhm. Ich übertreibe jetzt ein bisschen.
Aber okay, das ist, und organisatorisch hat die NASA eine andere Art und Weise, solche Projekte zu managen?
Ja, NASA, glaube ich, hat einen höheren Management- und Ingenieuraufwand auf der Designebene. NASA macht sehr viel mit Besprechungen, mit Reviews und wenn man in Deutschland macht man vielleicht mehr mit, dass man eine Zeichnung hernimmt und die Zeichnung kurz erklärt und dann drückt man in die Hand, dann wird danach gearbeitet. Bei NASA würde man sich erstmal eine Woche zusammensetzen und die ganzen Details durchgehen, immer wieder besprechen und so weiter. Also die Besprechungsintensität auf amerikanischer Seite, um es mal so auszudrücken, ist deutlich höher als in Deutschland zumindest. Mhm. Also ich beobachte so einen Trend, dass das auch hier in Europa bei der ESA so ein bisschen in diese Richtung geht, dass man sich von einer Besprechung zur anderen hangelt. Also wir hören immer Beschwerden von den Kollegen aus dem Deutschen Sophia-Institut, die vor Ort arbeiten, dass sie sagen, die Hälfte meiner Zeit sitze ich in Besprechungen, in Telefonkonferenzen und komme nicht zum Arbeiten. Das ist, also der, in meinen Augen ist auch der Personalaufwand auf amerikanischer Seite aus diesem Grund auch höher. Also dort wir müssen schon ein bisschen auf unsere Kosten achten und Das heißt, für uns ist das vorteilhaft, dass eben die Mitarbeiter, die dort entsendet sind, eben sehr viele Dinge abdecken können. Bei NASA ist oft so, dass sie sehr gute Fachleute haben, exzellent, die auf ihrem Gebiet exzellent ist, aber nur auf einem sehr schmalen Bereich. Also in Deutschland ist das einfach etwas breiter. Also der deutsche Ingenieur guckt über seinen Tellerrand ein bisschen hinaus. Er kann Nachbargebiete abdecken und das trifft natürlich nicht auf jeden Einzelnen zu. Ne? Das ist nur so ein allgemeines Statement. Auch. Mhm. Aber das ist nicht auch eine Art der Ausbildung offensichtlich.
Ja, Alois Himmes, ich sag mal vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen zu dem doch sehr interessanten SOFIA-Projekt. Da fliegt jetzt schon ein kleines Flugzeug bei mir jetzt im Kopf und versucht immer die richtige Position zu finden. Das wird hier ein sehr interessante Melange, auch wie es ja beim DLR auch im Titel steht. Luft- und Raumfahrt kommen jetzt hier doch auf eine interessante Art und Weise zusammen. Man übernimmt auf einmal Funktionalitäten, die man sonst normalerweise nur jenseits der 100-Kilometer-Marke durchführt. Das lässt sich eben auch mit 10 Kilometern realisieren und hat natürlich dann auch ganz andere Implikationen auf den, wie wir schon erwähnt haben, auf den Zyklus, die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung und auch die Nähe zur Ausbildung und zur Forschung. Aber ich denke, an dieser Stelle können wir es dann auch abschließen.
Ja, es war mir ein Vergnügen. Ja. Und vielleicht haben Sie mal die Gelegenheit, selber mitzufliegen.
Bin ich sofort
im
dabei.
Im Moment ist das noch etwas eingeschränkt. Es wird auch später eingeschränkt sein, aber haben zum Beispiel erstmals Reporter mitgeflogen, der Herr Birke, und hat auch schon darüber berichtet. Und wenn Sie dann live aus der Stratosphäre berichten, das kommt sicherlich
gut an. Raumzeit-Podcast live aus der Stratosphäre. Na, mal schauen, was das hier noch für ein Potenzial birgt. Gut, ja, das war's. Raumzeit, nicht die letzte Episode. Wie sollte es anders sein? Hier geht's bald wieder weiter mit dem nächsten interessanten Thema aus dem Universum von ESA und DLR. Und ich sage danke fürs Zuhören und tschüss und bis bald.